Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Die Bewegtbildbanausen. Guess wieder mit seinem Schnipper als Einsatz, wunderbar.
Hat nicht geklappt, ich habe auf ein bestimmtes Fenster gezeigt, aber hat nicht reagiert.
Ach so, wolltest du unseren dritten Mann hier mit reinholen?
Ja, ich wollte mal gucken, wie spontan der ist, ob der anmoderiert spontan, aber er ist ein Idiot. Hat er nicht
hätte
gecheckt.
Hätte ich gemacht, aber ich sehe das so nicht. Ich sehe nur deinen Kopf mal auf dem Bild.
So habe ich gemacht.
Jetzt sehe ich. Ich habe auf meiner Audiospur gesehen, ob alles läuft hier. Man ist ja immer, ist immer gefährlich und so hier bei den Technikprofis. Hast du?
Ich bin ein Technikprofi hier. Nicht vergessen. Nicht verwechseln.
Ah ja. Okay, warte. Bewegt Bild, Banausen. So, jetzt hast du es. Mehr Intro braucht ihr ja nicht.
Spontan ist das nicht, aber gut.
Banausen. Ihr Bastarde.
Ja, wir begrüßen Alessandro von Cinema Volante.
Yes.
Guten Morgen.
Hi.
Guten Morgen.
Guest ist noch ein bisschen langsam unterwegs. Mal gucken, ob sich das im Verlauf der Episode ändert. Aber für dich ist früh. Das haben wir.
Bescheuert, Alter, diese Zeit.
Bescheuert, sagt er.
So, als wenn man mich um 3 Uhr nachts geweckt hätte und dann hier Episode aufnehmen. Aber gut, müssen wir durch.
Ist doch das Interessanteste, oder nicht? Jetzt bist du mal so ein ganz anderer Guess. Das ist doch mega interessant. Das ist so ein bisschen so, als wärst du high oder so.
Das stimmt, ja.
Okay, dann bin ich mal gespannt, was heute passiert.
High on the ocean.
Du musst funktionieren, Guess, egal wie.
Nee, so läuft das so nicht. Kommen.
Läuft das nicht, ne?
Nee.
Zu wenig Patrons dafür, ne? Oder Steady, also Supporter einfach.
Ach, für die hätte ich mir jetzt Mühe gegeben, aber hier. Ist ja
sehr
nicht.
Gut. Der steht auch um 8 Uhr morgens auf und bringt 100%.
Ja, klar.
Genau, und fürs gemeine Fußvolk, da brauchen wir nicht fit sein.
Das ist
ja,
richtig.
Das testen wir dann mal. Da brauchen wir extra nur 8 Uhr morgens Frühstücksfernsehen, Podcast-Version hier.
Könnt ihr machen.
Das wäre mal was, ja. Aber Alessandro, du bist ja Frühaufsteher, ne? Für dich ist das kein Thema.
Naja, seitdem man Blach hat und so, ist das so geworden. Ne?
Ja, ne? Zwangsläufig.
Wie soll man von dem eigentlich noch ganz simpel? Wir haben normalerweise alle abgegrast, alle Kinder.
Ja, der ist jetzt so alt, der könnte Bastarde auf jeden Fall sagen.
Ach, der kann das aussprechen, weil das ist dann auch langweilig, wenn er das sauber hinkriegt.
Nee, der kriegt das ja alles perfekt hin, auch schon damals mit Bewegtbildbanausen. Also.
Ja gut, okay, stimmt, das ist doof.
Ja,
das ist langweilig. Der muss schon irgendwie ein bisschen...
So sprechen wie sein Vater, ne? So wie ich. So Fehler machen und so. Durcheinander bringen und so. Eigentlich könnte ich das auch alles sein. Erstmal die Tonlage, die so hoch ist, und dann sich das versprechen und so nicht richtig aussprechen können.
Ja, du würdest als Vierjähriger Kinder durchgehen.
Schön.
Ja, perfekt. Haben wir das auch geklärt, Alter.
Okay. Ja, aber es ist cool, dass du wieder hier bist. Das ist ja auch schon eine Weile her, ne? Dass wir mit Alessandro aufgenommen haben.
Ja.
Ja, ein bisschen.
Aber nicht so lang. Also es ist schon ein guter Tonus jetzt reingekommen, muss man sagen, intervallmäßig. Schön, dass es für dich sich so anfühlt und hoffentlich auch für alle anderen, dass es lange her ist, dass man sagt, endlich wieder. Ich meine, in der letzten Folge warst du ja nicht da, warst ja verhindert. Vielleicht fühlt es sich deswegen noch länger an.
Ja, wahrscheinlich.
Das war, glaube ich, nicht das letzte Mal.
Nicht?
Nee, das letzte Mal haben wir eine reguläre Episode aufgenommen, wo wir dich trotzdem rangeholt haben, auch wenn wir beide da waren.
Ah ja?
Vor 2 Monaten oder so.
Ja.
Ich glaube,
ja, aber siehst du, 2 Monate ist im, also in meinem Universum halt ewig.
Ja, so viele Folgen, wie er bringt, natürlich, ne, immer, dann fühlt sich natürlich länger an. Hätte jetzt nur einmal eine Woche oder einmal im Monat, wäre es gar nichts. Aber ihr bringt ja so viele Folgen, ihr seid so gut. Ich mache das Intro, was ihr sonst macht und so, ne. Boah, sind wir gut, da haben wir viele Folgen rausgebracht.
Ja, jetzt musst wir sagen und ich und nicht ihr. Das klingt ja dann wie ein Kompliment von der anderen Seite, das machen wir nicht. Wir komplimentieren uns ja selber.
Ja, ja, stimmt.
Ja, das können wir gut.
Der Bastard, da passt, ne. Naja.
Okay, aber das Coole ist, du hast dich mal wieder bereit erklärt, auch mit uns gemeinsam Filme zu gucken. Deswegen haben wir heute 2 gemeinsame Projekte. Und ich bin sehr gespannt. Also erst recht bei dem einen, das könnte ja wirklich interessant werden.
Okay.
Bei welchem denn?
Hast du den noch geguckt? Hast du es geschafft?
Ja, ja, habe ich.
Okay, cool. Ja, ich würde sagen, wir fangen mit dem an.
Okay, war das schön, das ist echt heftig.
Alessandro, war das für dich eine Erstsichtung?
Wenn wir jetzt von, darf ich den aussprechen, den Titel jetzt?
Ja, bitte.
Ja, ne? Nein.
Wenn wir von The Room sprechen, nein, war keine Erstsichtung.
Okay, aber du hast den jetzt nochmal geguckt dafür.
Ich habe den nochmal geguckt, ja.
Oh, wow.
Ja.
Ja, wir sprechen über The Room von Tommy Wiseau. Und das ist ja ein Film, der ist ja schon ziemlich bekannt dafür, dass er ziemlich scheiße ist.
Ja, Zusammenfassung Ende.
Ja, ne? Also es schon gilt, glaube ich, so ein bisschen als der schlechteste Film aller Zeiten. Wobei ich glaube, das ist auch so ein bisschen Image-Kampagne, die damit dranhängt an dem Film. Aber es ist zweifelsohne ein interessantes Projekt.
Wird da gern genannt, ja, bei den schlechtesten Filmen der Welt.
Mhm. Ja, ich würde sagen, fangen wir mit dem an.
Dabei haben die Leute noch nicht alle Crash gesehen anscheinend. Ja, lass uns mit dem anfangen.
Ja, ich glaube, Crash kam besser weg bei mir.
Ein Tick.
Mhm.
Echt? Okay. Das hört mir schon die Richtung raus. Ey. Das ist ja heftig. Ich habe damals The Disaster Artist gesehen.
Den habe ich nämlich dann auch danach geguckt. Und den bringe ich dann heute auch, weil das passt natürlich gut zusammen, die beiden Filme.
Das ist interessant jetzt, weil du die so rum gesehen hast und ich andersrum, obwohl das auch nicht so viel zur Sache tut bei der Sache eigentlich, ne?
Finde ich auch. Film. Also ich habe ihn auch, ich habe auch Disaster Artist im Kino gesehen, das konnte ich nicht nachvollziehen, dass ich mir den angucke, ohne vorher The Room gekannt zu haben, und das hat trotzdem funktioniert. Ich fand es eher jetzt ganz witzig, dass ich so die Realfilm-Szenen nochmal halt so in Original gesehen habe, sozusagen mit den Originalschauspielern und so, fand ich ganz cool.
Ja. Mhm. Nee, ich weiß auch nicht, also ich glaube, die Reihenfolge ist da auch wirklich nicht entscheidend. Ich finde es nur generell, ich finde, man braucht schon The Room, um The Disaster Artist irgendwie komplett zu verstehen.
Ja, gibt den auch auf jeden Fall dann nochmal was. Ne?
Ja, und schon, ich glaube eben auch, dass das mit der Wahrnehmung dann, wie man auch Disaster Artist dann findet, schon, dass das einen großen Einfluss darauf hat.
Also wenn man die Prämisse checkt und weiß, dass hier ziemlich Amateure am Werk waren, und du merkst ja, wie die den Film gedreht haben, und da zeigen sie auch hinter den Kulissen, wie das ablief, ist das auch so ein interessanter Film, wenn du jetzt nicht das Original gesehen hast. Also das funktioniert schon.
Das auf jeden
Fall.
Ja. Aber es gibt den auf jeden Fall noch mal mehr, und das Ding ist auch,
ja, das kann sein.
Also noch schlimmer wäre es, wenn du vorher gar nicht wüsstest, dass das so auf was Realem basiert. Ne, wenn du das nicht mal wüsstest, so ein bisschen informiert bist vorher und den Disaster Artist einfach so guckst, fehlt natürlich auch was, aber ich meine, das war doch so, oder? Ist das jetzt so eine Täuschung am Ende von Disaster Artist? Ne, ich meine, da kommen wir nachher zu. Wären doch so Szenen gegenübergestellt, oder?
Mm, ja, genau.
Ne, das war doch so, diese Vergleiche direkt, dass man denkt, Alter, Szene, die haben nicht übertrieben. Im Gegenteil, 1:1, wenn nicht sogar untertrieben, so gefühlt. Ne? Also, das ist dann auch nochmal so ein geiler Effekt eigentlich, wenn du The Room vorher nicht gesehen hast. Ne?
Ja.
So ein bisschen bei The Disaster
Artist. Das war halt echt das Einzige, dass ich mich gefragt habe, warum James Franco so komisch redet und warum er den so spielt. Und dann habe ich halt die Szenen gesehen, wie der halt wirklich redet und wie der halt vor dem Film war, der Original Wiseau.
Ja.
Und dachte so, Alter, wirklich, der ist so. Der redet so. Der sieht so aus, krass. Und das war vielleicht das Einzige, weil ich den überhaupt nicht kannte, so, und dachte so, okay, wie komisch, wie James Franco den spielt. Da habe ich gecheckt, okay, der spielt ihn eigentlich richtig.
Gerade James Franco, der ja oft irgendwie so eine, was weiß ich, da macht, ne? So dieses Overacting und ganz crazy Ideen da mitbringt. Mhm. Hat man gedacht, das hätte er so alles reingehauen, aber jetzt einfach nur in Anführungsstrichen gut gemacht, ne?
Eigentlich ja. Also in der Hinsicht bringt dir das schon was, aber ich habe auch schon Biopics gesehen von irgendwelchen Autoren. Ich habe ja hier den Nicholas Hoult-Film gebracht mit dem, wer war das, der Catcher in Rye geschrieben hat. Der Fänger am Roggen.
Mhm.
Und ich habe noch nicht ein Buch von ihm gelesen. Also ich habe null Berührungspunkte mit dem Autoren. Ich kenne keine Hintergründe von ihm. Und ich gucke mir dann trotzdem das Biopic an und weiß es zu schätzen. Weißt du, ich muss da nicht unbedingt ein Buch zu lesen oder so hin und her oder zu wissen. Also du checkst den Film auch so oder weißt ihn auch zu würdigen oder findest ihn gut oder findest ihn scheiße. Also, aber es ist klar, es gibt ein bisschen mehr.
Finde ich nicht komplett vergleichbar. Weil hier hast du ja schon auch The Room als Werk, was irgendwie so die Grundlage ist. Aber da kommen wir ja später noch zu. Also jetzt erzählen wir erstmal kurz, was bei The Room passiert.
Ja, genau, erzähl mir die Handlung, da bin ich jetzt gespannt. Wer erzählt die Handlung los? Oder die Handlungen.
Ja, Handlungen, Alter, das ist eh so ein Ding. Also Tommy Wiseau spielt Johnny. Und Johnny hat nach eigener Definition so das perfekte Leben. Der lebt den amerikanischen Traum, er hat alles. So, hat eine wunderschöne Freundin, die mit der er auch schon verlobt ist, Lisa. Dann hat er einen besten Freund, was auch oft betont wird, dass er sein bester Freund ist, namens Mark. Und er hat eine erfolgreiche Karriere als Banker in San Francisco. Und ja, dann passiert natürlich das, was passieren muss, damit wir hier ein Drama haben. Lisa geht fremd und hat eine Affäre mit seinem besten Freund. Und dann geht's natürlich drum, was wird da passieren, wenn Johnny das rausfindet. Ja, und ich weiß nicht, viel mehr kann man wahrscheinlich nicht erzählen, ohne da wirklich was zu spoilern.
Jetzt waren es wirklich Spoiler hier oder was? Also, ich meine, es ist auch egal, ob man es erzählt oder nicht. Auf einer Seite Spoilern ist hier echt sowas von egal.
Ja, eigentlich schon.
Das ist echt, weil hier ja diese Tropes einfach so irgendwie da reingeballert werden, was sonst so eine Soap ausmacht oder so, ne? So ein Drama.
Ja, ich glaube auch, also die Handlung von The Room ist völlig sekundär, weil es natürlich eher darum geht, dass Tommy Wiseau als Hauptdarsteller, Autor und Regisseur des Ganzen das hier halt im Alleingang gemacht hat, auch komplett selbst finanziert hat und da ein Film entstanden ist, der halt wirklich schlecht ist.
Also, Pause, schlecht ist.
Ja, ich weiß nicht, wie man das anders nennen kann. Also es hat ja wirklich, also mit Schauspiel hat das ja nicht viel zu tun, was hier passiert.
Nee, aber also ich merke schon, du konntest denen dann trotzdem nichts abgewinnen, ne? Also nicht, dass du es geil schlecht, so wie gesagt, weil das ja ehrlicher Trash quasi ist. Das ist ja echter Trash.
Ja, aber ich glaube, da liegt sowieso so ein bisschen die Krux, dass das nicht als Trash konzipiert war. Sondern ja, hat das ja ernst gemeint. Und deswegen finde ich, also die einzige Art, okay, auf der man dem Film was abgewinnen kann, ist halt, indem man sich drüber lustig macht. Ich glaube, auf einer anderen Ebene kann man diesen Film nicht gut finden.
Ja, also das ist ja dann, es gibt ja so Definitionen, ne, dass Trash manchmal nur Trash ist, wenn es ungewollt ist. Ne? Wenn es ein Film ist, der versucht ist, gut zu machen, die geben wirklich alles, aber er ist kacke und man kann halt diese Ironie darin, also nicht Ironie, die man selber so, dieses drüber lustig machen, was du sagst, dann ist es halt wirklich echter Trash und nicht dieses Sharknado, wir machen jetzt extra so einen billigen Trash-Film. Mhm. Und das ist halt selten. Das sind so Perlen, finde ich, die man dann findet. Ne? Das sind wirklich, die Spaß waren. Und ich hatte jetzt, ich sag's einmal schon mal, dass ich hatte voll Spaß an dem Film wieder auch, jetzt zu gucken.
Okay.
Mir macht das halt voll Spaß. Und jetzt wäre ich wieder mit euch da gesessen oder so, weißt du, wenn wir mehrere gewesen abends und hätten uns hier nach reingezogen, ich glaube, hätten wir Spaß gehabt. Und vielleicht noch einen Football in der Hand und zwischendurch rumwerfen und einen Löffel oder so, so wie in dem Film oder irgendein Quatsch. Ey, why not und so. Also, mir hat der immer Spaß gemacht. Voll wieder.
Ja, ich tue mich ja tatsächlich so ein bisschen schwer damit, mich darüber lustig zu machen. Mhm. Also weißt du, dass ich den Film nur deswegen gut finde, weil ich mich darüber lustig mache, wie scheiße die alle sind. Mhm. Ja, eben, erst recht, wenn es nicht so konzipiert war. Also das ist, ja, ist mir wirklich schwer gefallen. Ich fand es auch anstrengend zu gucken, weil also der Film macht ja schon einiges verkehrt. Also auch so, was so Pacing und überhaupt die ganze Erzählstruktur und so, die treten ja ewig auf der Stelle. Super viele Sachen wiederholen sich permanent. Wie gesagt, allein die Tatsache, dass der permanent auch verbal kommuniziert, dass Mark sein bester Freund ist. Ich glaube, das sagt er 5 Mal oder so in dem Film.
Das sagt er die ganze Zeit, genauso wie sein Lachen und dieses Das ist so geil, Alter, das ist so gut. Und so schnell. Da muss ich dann auch lachen und so, weil das hier ja nochmal besonderer ist als ein normaler Tisch, weil er alles selber macht und irgendwie auch glaubt und glaubte, dass der bei den Golden Globes, bei den Oscars und so weiter an den Start gehen kann und dann ja traurig war, ne? Und wirklich daran glaubt, dass das was Gutes ist und ernst ist. Ne?
Ja, aber deswegen tue ich mich so schwer damit, das zu feiern, weil der mir fast schon ein bisschen leid tut, weißt du?
Okay.
Weil der hat das ja ernst gemeint so, und der wollte ja irgendwie da wirklich was von sich mit reinbringen und irgendwo auch sein Leben verfilmen und halt so ein Seelenstriptease da hinlegen und das Ergebnis ist aber lediglich was, worüber man sich bestenfalls lustig machen kann. Und das ist halt irgendwo schon auch tragisch, finde ich.
Ja, tragisch. Aber jetzt so im Nachhinein, wie es ihm geht und was daraus geworden ist, ne, und jetzt in Interviews, die man sieht und was er so gemacht hat, und seine Sitcom, die echt krass ist. Ich weiß nicht, ob ihr dann vorher geguckt habt und so, Neighbors, die wirkt echt noch mehr wie so ein, weil die auch jetzt auf Videokamera gedreht ist, ne? Richtig wie so ein Porno. Weißt du, so ein Softporno, wo alle so verkleidet sind und da kommt einer rein und man denkt, der zieht sich gleich aus und so, ne?
Ja, aber ich finde, also was dann so popkulturell draus geworden ist und dass er das dann irgendwie auch Wolle genommen hat, dass die Leute sich darüber lustig machen und es dann da immer diese Midnight-Screenings gibt, wo die Leute das eben auch als diesen Trash feiern, was es halt ist, und dann mit irgendwelchen Plastiklöffeln rumwerfen und mitschreien, wenn er da irgendwie vor sich, ja, diese, was sagt er immer, you tear me apart, Lisa. Ja, nicht immer, aber das ist ja eine Stelle halt. Ne? So, das sind dann so Momente, die halt dann vom Publikum enorm gefeiert werden, aber eben auch nur, weil man sich halt drüber lustig macht.
Das war, glaube ich, nicht der Plan.
Nee, das war auf jeden Fall nicht der Plan. Und deswegen, sag ich ja, es hat das halt irgendwie auch was Tragisches. Also, dass das für ihn hinten raus dann doch noch irgendwie gut, halbwegs gut gelaufen ist mit dem Film, ist ja auch fein. Aber das war ja nicht so konzipiert. Und ich finde, wir können den Film halt nicht bewerten anhand dessen, was dann draus geworden ist. So. Weißt du, ich meine?
Ja, okay, das schon, aber kann man auch so bewerten, aber ich bewerte den Film natürlich nach dem, wie er auf mich wirkt.
Klar.
Ne? Ja. Und das ehrt dich jetzt natürlich, dass du sagst, so, okay, das ist respektlos und pietätlos, wenn ich jetzt sage, so, weil ich mich drüber lustig mache und der seinen Traum lebt und der eben nicht wahr geworden ist, dass er, dass das dann eben, ja, respektlos ist irgendwie, ne?
Ja, aber das auf will ich niemandem, Seite, ach, das ist fein, ne? Du kannst da deinen Spaß mit haben, ich will das auch niemandem absprechen. Das ist halt einfach für mich, ich tue mich schwer, das zu feiern, weil der mir halt irgendwie eben, ich finde das irgendwo auch total tragisch.
Ja, na, auf jeden Fall ist auch tragisch, ne? So wie die Geschichte in dem Film und alles drumherum. Aber der hat auch fucking 6 Millionen da reingehauen.
Ja.
Und irgendwann muss man halt mal so, der ist halt so ein bisschen in einer anderen Welt, was ja auch schön ist, ne? Ich meine, er ist ja cool und erzählt ja auch schöne Geschichten und ist ja irgendwie, wie es so aussieht. Er ist ja der Michael Jackson der Schauspielerei gefühlt, nur dass er kein Talent hat.
Mhm.
Ne? So von der Figur, von der Art, wie er wirkt. Aber ich meine, jetzt habe ich dann bei YouTube, dann kam so ein Ding, da hat er bei Vanity Fair, kennt ihr ja, ne?
Ja.
Da gibt's ja dieses Breakdown a Scene.
Mhm.
Wenn er so die Regisseure hauptsächlich so wirklich da mit so einem Stift einen Marker, den Monitor malen und die erklären, ne?
Mhm.
Und Tommy Wiseau ist da auch.
Okay.
Und erklärt, nimmt aus einer Szene von The Disaster Artist auch noch. Wie soll ich von sein, von The Disaster Artist? Und wie er das macht, ne? Also, entweder ist er, der macht er den größten Prank auf diese ganze Welt und verarscht uns alle nur. Oder ist noch in einer dritten Dimension oder so am Start, ne? Alter, das ist so witzig. Auch wieder, dass man natürlich über Menschen lustig macht, der das vielleicht ernst meint, aber das ist echt krass. Das ist wirklich krass, was er da erzählt, wenn Seth Rogen da sitzt. Und ja, Seth Rogen sitzt am Regiestuhl und der hat eine Uhr um. Wieso hat er eine Uhr um? Ja, weil er wissen will, wie spät es ist. So redet er da und er meint das ernst und so erklärt so komische Sachen und sagt er so im Hintergrund, ja, hier sind auch Sachen im Hintergrund, dann steht da eine Leiter, unscharf im Hintergrund, kaum zu erkennen, kreist die so ein, da ist ein Regal, kreist er einfach ein, ja, hier sind so Sachen, damit man sieht, dass es wie beim Film ist und so. Also ganz heftig ist das, ne? Das ist wirklich...
Ja, aber das ist ja der Punkt, siehst du, man macht sich halt drüber lustig, dass der Typ Mörder delusional ist, dass der einfach wirklich eine verschobene Wahrnehmung hat und irgendwie eine ganz eigene Realität lebt.
Mhm. Aber ihm geht's ja gut dabei. Das ist ja das Ding.
Ja,
so, weil er das, glaube ich, nicht registriert oder weil er das Beste draus macht, indem er da Kapital rausschlägt.
Ich glaube, das ist es halt, letzteres so, dass der halt dann einfach da aus dieser Not eine Tugend gemacht hat und dann halt gedacht hat, okay, also bevor ich da gar keinen Profit draus schlage, machen wir das so. Dann verkaufe ich es halt, als wäre es als Comedy konzipiert gewesen. Und
ja, das hat er hinterher gesagt, echt, ne? Hinterher hat er gesagt, so auf einmal, es wäre mehr so eine schwarze Komödie-Drama. So im Nachhinein, als das wirklich dann so gekommen war. Also ein bisschen hat er dann, ist er drauf eingegangen und war ihm peinlich. Ey, ich habe auch dieses Gefühl dabei, ja, auf jeden Fall. Aber was ist nun mal da? Ich mache mir jetzt nicht lustig, wenn ein kleines Kind da, ach, ist doch geil, nicht über andere Themen. Und dann habe ich noch gesehen, bei YouTube, tut mir leid, aber dann kam so ein Blitz das nächste auf, Tommy Wiseau als Joker. Als Joker-Version Heath Ledger angezogen, ne?
Mhm.
Und er hat ja schon diesen komischen Mund, weil er so komisch operiert ist und so, ne? Ey, und das ist echt gut, ne? Ey, weil der so crazy ist und so verrückt ist. Es ist mega gruselig. Seine Augen, ne, wenn man nicht die Sonne drauf hat. Das ist so gruselig, ne? Alter, das hat mir echt Angst gemacht. Da müsste man echt sowas in der Art machen. Der könnte gut irgendwie so ein Villain sein und so, aber ich glaube, man käme am Set da nicht klar und so. Der könnte da gar nichts machen irgendwie. Ich weiß auch nicht, ey.
Ja, aber da geht's ja schon los, dass er sich selber halt irgendwie als die klassische Heldenfigur sieht. Und jeder, der den irgendwie so von außen wahrnimmt, sieht halt alles andere in dem.
Ja, ja.
Das ist halt, das meine ich ja,
schon.
Eigene Respekt, Wahrnehmung, die der hat, das ist halt völlig verschoben.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, also nochmal zu The Room. Wichtig dabei, glaube ich, dass Greg Sestero, der hier Mark spielt, der war da natürlich ziemlich wichtig bei der ganzen Nummer, weil der hier nicht nur die zweite Hauptrolle übernommen hat, sondern eben gleichzeitig auch noch Herstellungsleiter war bei dem Projekt. Und er sollte ursprünglich nicht Mark spielen, da war eigentlich schon jemand anders besetzt und da hat sich dann aber eben Tommy Wiseau, wie wohl sehr oft bei den Dreharbeiten, von heute auf morgen irgendwas komplett anders überlegt. Und so ist Greg Sestero dann überhaupt an die Rolle gekommen oder hat sich halt so ein bisschen bereit erklärt, das zu machen, weil Tommy Wiseau ihm dann auch noch mehr Geld geboten hat, ihm noch ein Auto geschenkt hat und so. Also der hat den im Endeffekt da reingekauft, dass der dann schlussendlich Mark spielt, weil ursprünglich, wie gesagt, wollte er eigentlich nur den Herstellungsleiter posten. Ja, und ich meine, der hat zwar schon auch noch eine Menge gedreht danach, halt viele kleine Sachen, also große Karriere ist das nie geworden und die touren ja immer noch mit dem Film durch die Gegend. Also ne, bei den Midnight Screenings, so, es gibt dann oft Q&As, wo die eben auch noch beide am Start sind. Und primär Tommy Wiseau. Aber schon ein schräges Ding. Also ich meine, sowieso als Debütprojekt dann gleich die drei wichtigsten Posten bei so einem Film zu übernehmen oder vier sogar, ne? Also Regie, Autor, Produzent und Hauptrolle. Das ist natürlich schon eine Mammutaufgabe. Das also kriegen ja schon oft auch wirklich gestandene Leute nicht hin.
Naja, wenn man das hier so sieht, dass wenn das ein 16-Jähriger gewesen wäre, damit sein Kumpels das mal gerade macht irgendwie, ne? Und das wäre dabei rausgekommen. Da hätte man gesagt, okay, cool und so, ne? Why not? Erster Versuch, ne? Man kommt nicht so klar und so. Oder hatte Spaß dabei. Aber wenn das halt ein erwachsener Mann mit 6 Millionen Dollar, dann ist natürlich das, was jetzt geworden ist, ne?
Ja, ja, so, zumal, also die 6 Millionen, die siehst du ja nicht ansatzweise. Der Film sieht aus, als hätte er irgendwie 50.000 gekostet.
Er wird auch mit zwei Kameras gleichzeitig und so, weil er nicht den Unterschied zwischen einer HD-Kamera und einer Filmkamera checkt oder wieso man es macht.
Ja, sollte. Und auch, dass das Equipment einfach gleich gekauft hat, anstatt
es genau, ist gekauft,
und so. Ja, Alter, was ein Typ, ey.
Richtig geil. Richtig gut. Ja, es gibt so eine Werbung, man sagt ja so, der hat das mit Klamotten gekriegt hier, ne? So, und da gibt es auch eine Werbung für Levi's. Seine Seite tommywiseau.com und hat der Werbung gemacht und dann einfach hier 501er verkauft. Jeans zum Beispiel. So. Und da hat er auch eine Werbung gemacht, hat er Macbeth gespielt und so weiter. Und To Be or Not To Be sagt er da voll verkleidet, so oldschool. Und Who You Want To Be und sowas alles, ne? Und dann, ja, die kauft die Jeans und so, dann bist du jemand und so, ne? Richtig witzig. Damals so einen Scheiß gemacht, ne? Weil man es ja nie genau weiß, wo er das Geld her hat, ne? Was ja so crazy
ja,
ist.
Ja, da gibt es
so, ne?
Verschiedene Gerüchte.
Ja. Voll,
und
voll
da cool. Wird, glaube ich, bis heute damit gespielt, dass das nie so wirklich rausgekommen ist, wo der überhaupt herkommt, wie alt er ist und wie der überhaupt an sein ganzes Geld gekommen ist. Also dieses ja, Mysterium ist, glaube ich, schon auch ein wichtiger Bestandteil bei diesem Hype um The Room. Und ich meine, er hat das ernst gemeint, ne? Der hat den bei Paramount eingereicht, in der Hoffnung, dass der wirklich einen richtigen Vertrieb bekommt und alles. Und wurde da halt niedergeschmettert.
Ja, das war doch, der wurde ja, er hat ja selber sich eingekauft, auch in den Kinos, ne, dieses Ding gemacht.
Ja,
und so
ein
weiter,
Kino.
Blablabla.
In und einem genau Kino hat er sich da eingekauft. Und
genau, erstmal, hinterher hat er es ja nochmal ein bisschen probiert. Da hat er nochmal ein paar Kinos und so hat er den laufen lassen und dann hat er ja kaum was verdient. Bis dann aber hier die ganzen Heinis gesehen haben. Hier, wer war das alles? Auch Paul Rudd unter anderem und so, ne? Einer hat den von ihm mitgekriegt, hat den gesehen und dann hat das den anderen erzählt und dann wurde es langsam dieser Mythos.
Ja,
die
kommen ja,
die Freunde genau. Und so, ne? Dann kam das so langsam, kam das langsam hoch und dann wurde es langsam dieses, ja, trashige, dieser Unfall halt, ne? Was auch interessant ist, ne? Wäre das nicht gewesen oder so, wäre das auch einer von 1000 schlechten Filmen, die halt nie keiner mehr gecheckt hätte oder so.
Ja. Guess, wie ging's dir mit dem Film?
Ja, Guess, bist du noch da?
Ich sehe das genauso wie du. Das ist halt ein riesiger Schrott. Das ist ein Verkehrsunfall. Da mit seiner Freundin die Straße lang spaziert und findet es cool, dass da gerade ein Motorradunfall stattfand und die Leichen abtransportiert werden. Man guckt sich das an. Und hat da Spaß daran, dann soll man Spaß daran haben. Aber ich hatte da keinen Spaß daran. Ich finde es halt einfach nur schlecht. Und habe sowieso kein Gen für Trash-Filme insofern.
Konntest du ihm nichts abgewinnen?
Gib mir nichts.
Okay. Alessandro klingt so, als hätte er mehr Spaß damit gehabt.
Ich habe mir auf YouTube, also Respekt an denjenigen, das ist wirklich ein Geniestreich gewesen, der den im Star Wars-Universum rein retuschiert hat. Und es gibt so ein Star Wars-Video, wo sie Tommy Wiseau halt reingesetzt haben, so weißt du, und das, ey, es sieht so unfassbar
aus. Mit den Szenen aus The Room, oder wie?
Ja, mit den einzelnen, also nur ihn.
Ja.
Ihn haben sie aus The Room rausgenommen, das Gesicht und was er macht und so, und haben ihn dann so
auf viele Figuren?
Mark Hamill gegenübergestellt, wo er so an der Klippe steht und meint so, hi Mark und so hin und her.
Ach so.
Und so eine Geschichte.
Ja, cool.
Ja, es geht 3 Minuten und das ist so unfassbar Mark. Witzig. Es ist dann eben Chewbacca und sagt so, cute Doggy oder was er da sagt an einer Stelle.
Ach so, ja, die Szene im Blumenladen.
Ja, und diese 3 Minuten, ich habe Tränen gelacht so und das davon war der Film weit entfernt. Also dann guckt euch lieber auf YouTube diese 3 Minuten an, das bringt mehr.
Sehr
ja, Adam Bomb hat dem Film ja selber nur einen Stein gegeben. Der hat den als Auftragsfilm aufgegeben, insofern. Keine Ahnung. So keine Zeitverschwendung, soll ich sagen.
Ja, sehe ich auch so.
Ich finde nicht so witzig, wenn dir die ganze Zeit davon spricht, auch die Freundin, dass sie ihn so betrunken machen will, jetzt trink Alkohol und so, ach, ist nicht schlimm, einer ist nichts und so. Und dann, das finde ich so gut einfach. Und dann hinterher erzählt sie das allen und so weiter. Er hat getrunken. weißt du, so überhaupt an sich so, er hat was getrunken, ein Glas oder so, das wäre so schlimm und überhaupt die ganze Idee und so, das ist alles so, ja, so, und dann hat er mich geschlagen und so, ne, was ich, und dann überhaupt, dass alle 5 Minuten auf einmal die Musik angeht, wie so ein Sex-Soft-Porno und diese so viel Sex-Szenen da drin sind.
Ja,
und so.
Das wie ist lange so geil, die auch Alter. Geht, Alter, was ist denn damit
ja,
los,
ey? Ja, das ist so gut, ey, das wird natürlich in The Disaster Artist nochmal richtig witzig, ne, aber ich finde das, ich muss wieder totlachen bei jedem Kack. Wenn die werfen, wenn die da mit dem Football immer rumwerfen und so, ne, was natürlich diese ganzen Dinger geworden sind, hier diese popkulturellen Dinger, wie man schon fast sagen kann. Hm. Ey, tut mir leid, aber ich musste da schmunzeln und vielleicht ein bisschen mehr.
Also von mir kriegt er Props, weil die endlich mal eine Sexszene zeigen, wo der Typ einfach mal einen Tittenfick macht bei der weiblichen Protagonistin. Und das habe ich vorher auch noch nicht gesehen, weil so hoch, wie der da angesetzt hat, kann nichts anderes gewesen sein.
Ja. Bestenfalls noch Bauchnabel erwischt, aber ansonsten wirklich.
Ja, genau. Das kann natürlich auch sein, dass er da im falschen Loch gelandet ist, aber sonst macht das alles keinen Sinn, wie der da drauf lag.
Ey, ich hab ein Dings außer Dings hier. Bernd Graf schrieb 2012, habe ich noch aus der Süddeutschen Zeitung. Das war das erste, als hier so in Deutschland. Ich zitiere: Dieses Zellulit-Inferno ist episch in seinem Scheitern. Es ist gesundheitsgefährdend. Es ist nur für Menschen mit kerngesundem Blutdruck. Alle anderen werden krank, wenn sie diesen Film sehen. Lebenslang unheilbar und rettbar. Das ist schon heftig, ey. Das ist fies.
Ja, weiß nicht. Dafür finde ich es zu belanglos. Also ich weiß nicht, bei mir hat das keinen großen Eindruck hinterlassen. Jetzt also, auch nicht so, dass ich sage, also halt wirklich sage irgendwie, das ist der schlechteste Film aller Zeiten oder so, sondern es ist einfach vollkommen überflüssig.
Ja, Schrott.
Ja, ich finde es halt auch wirklich nicht der Rede wert. Also ich meine, es gibt ja einige Filme, ne, so die gerade in den USA, die dann so einen Kultstatus erreicht haben, weil sie halt auffällig scheiße sind. Also zuletzt jetzt mit Cats wahrscheinlich war das ja auch so. Und da fällt The Room halt auch mit rein. Aber das ist ja das, was ich eingangs meinte. Der funktioniert halt für alle Leute wirklich ausschließlich auf der Ebene, dass sie sich drüber lustig machen können.
Hm. Ja, was bei Cats doch dann auch so.
Mhm.
Ja,
klar. Okay.
Aber dann tun dir ja die nicht leid, oder?
Wie?
Die Produzenten
schon. Ja doch, weil also das Regie. Gibt mir auch nichts, dass ich mir das angucke, weil es so scheiße ist und mich dann darüber amüsiere.
Ja, okay, den habe ich auch nicht gesehen.
Also als ich den, ich habe den ja tatsächlich im Kino gesehen, Cats, und das war schon auch, schön. Das war wirklich so ein Ding, dass ich, also da war es wirklich so ein bisschen dieses Verkehrsunfallphänomen, ne? Du guckst da hin und denkst dir so, Alter, wie schrecklich, das darf doch nicht wahr sein, dass die, also da war es erst recht so, man wusste ja, was das gekostet hat, und dann sitzt du da und denkst dir so, Alter, das darf doch nicht wahr sein, dass die so einen Betrag dafür hergegeben haben und dass das Ergebnis so aussieht. Ey, wie krass ist das denn?
Was hätte man mit dem Geld alles machen können, denkt man sich dann.
Ja, wirklich. Ist dann eher so der Schock darüber, dass sowas überhaupt produziert wurde. Also ich meine, hier wie dieser Podcast, den Paul Scheer ja auch macht mit Matsukas und noch einer Lady, deren Namen ich jetzt nicht parat habe. Dieses How Did That Even Get Made, glaube ich, heißt er. Wo sie ausschließlich über Filme sprechen, die eben so auffällig scheiße sind, jetzt ob in ihrer Prämisse oder im Endprodukt, dass sie sich dann eben dass sie darüber diskutieren, wie konnte das überhaupt zustande kommen, dass so ein Film realisiert wird. Witzigerweise spielen die drei dann ausgerechnet ja auch bei The Disaster Artist mit. Insofern ganz passend, aber weil die natürlich auch schon, die haben glaube ich sogar eine Episode mit Tommy Wiseau gemacht, wo die auch eben über The Room sprechen, wo es darum geht, wie der überhaupt zustande kam.
Der war dabei, ja.
Ich meine, ja.
Okay.
Ja, stimmt, wollte ich mir eigentlich auch noch anhören in der Vorbereitung, aber habe ich nicht mehr geschafft. Ja, also ich will den nicht nochmal sehen. Aber das finde ich krass, ey, Alessandro, dass du den schon kanntest und dir dann den bereitwillig nochmal angeguckt hast. Ey, das heißt aber schon, dass du hast wirklich Spaß damit.
Ja, auf jeden Fall.
Abgefahren.
Ja, ich habe den jetzt auch, na gut, ich habe den jetzt gewählt von allen, weil der am kürzesten ist auch, glaube ich, von denen, der alle lief, ne? Danach habe ich jetzt einfach, weil ich mich nicht entscheiden konnte, ne? Jetzt so ein paar zum gemeinsamen Besprechen, ne? Die Auftragsfilme waren oder was auch immer. Oder Losfilme. Und da habe ich jetzt den genommen, einfach weil ich mich nicht entscheiden konnte, der kürzer ist, ne? Weil da waren viele gute dabei. Mhm. Sind ja immer, die Lose sind immer toll von allen Supportern, das sowieso, aber ne? Deswegen ist das schwer dann so, ne?
Was ist ja noch härter. Du sagst aber viel Gutes dabei und dann entscheidest du dich für The Room. Kanntest ja, den dann, schon. Alter.
Ich hab's da noch kurz, ne?
Mutig, ja. Mhm. Ja, aber ich meine, es spricht ja sehr dafür, wie du den Film auffasst. Und ich kann mir vorstellen, dass es einigen von unseren Zuhörern auch so geht, dass die halt irgendwie dem Film auf dem Level was abgewinnen können.
Ich glaube von euch, ja, kann sein, ein paar vielleicht, ne? Ich glaube, die meisten sind da echt so wie du, so wie ihr dann eher.
Meinst du? Ich kann das überhaupt nicht einschätzen.
Doch, ich glaube, die sind echt, das sind Das sind alles Cineasten und nicht so Videocoach-Typen wie ich. Ja.
Guess, hast du denn mal geguckt, wie der ansonsten bei uns ankommt? So?
Der kommt beschissen weg. Außer bei Hoffi. Hoffi gibt ihm 4 Sterne. Hoffi to the rescue. Der ist Fan.
4 Sterne.
Mhm. Aha. Der fand das alles sehr lustig.
Abgefahren.
Aber er findet auch RRR gut, so wie Alessandro. Das ist wahrscheinlich dann...
Den finde ich gut, ja.
Das ist wahrscheinlich das Gen, das uns fehlt. Um Schrott zu feiern. Sorry, ich stelle mich nicht an die Mülltonne und klatsche Applaus.
Ja, aber es ist witzig, stimmt, das passt eigentlich gut zusammen. Für Fans von RRR, The Room.
Ja, habt Spaß.
Ja, schauspielerisch auf jeden Fall auf einem ähnlichen Niveau.
Voll. Die Action-Szenen in The Room waren besser.
Wenn er durchdreht, wenn er da seinen Kollaps kriegt und dann mit seinen Arm nach oben und unten schwenkt. Yeah, yeah.
It's not true, I didn't hit her.
Gar nicht schlecht.
Also, da kommen wir ja später noch zu mit The Disaster Artist. Ich meine, der Typ bietet natürlich alles, was du brauchst, um da eine perfekte Imitation hinzulegen. Also finde es auch abgefahren, dass da Franco irgendwie im Oscar-Gespräch war und so. Aber ja, wie gesagt, kommen wir ja gleich noch zu.
Aber der andere Preis ist auch schon heftig, ne? Aber gut.
Ja, ja. Was können wir denn noch zu The Room sagen? Gibt es da noch irgendwas Nennenswertes? Also er hat tatsächlich mal 2011 dann ein Bühnenstück draus gemacht auch, ne? Wo er und Greg Sestero auch wieder beide ihre Parts übernommen haben.
Na, war ja auch ursprünglich, weil erst wollte er ja Bühnenstück. Dann, hat er nicht hingekriegt. Dann wollte er ein Buch schreiben von seinem Skript.
Mhm.
Das wollte auch keiner verlegen oder irgendwie hat er es selber nicht hingekriegt vielleicht oder so, weil ich kann mich auch nicht vorstellen, weil kann er ja selbst machen quasi mit seiner Kohle.
Mhm.
Und dann hat er gesagt, okay, mach ich einen Film draus.
Okay, das wird bei The Disaster Artist anders erzählt. Ich habe jetzt aber halt auch dieses Buch nicht gelesen, weil ja, da gibt es ja wohl auch nochmal ein bisschen Diskrepanzen.
Ja, genau, das sagen die auch. Greg Sestero sagt so, was im Film ist, wäre 40% richtig auf der Grundlage des Buches, aber hier, wie heißt er, Wiseau sagt, 99,9% ist richtig und so, ne? Also,
das sagt James Franco wiederum, dass Tommy Wiseau das immer wieder gesagt hat. Ja, also James Franco hat das bei jedem Interview gesagt, dass Wiseau der Meinung ist, dass nahezu alles an dem Film korrekt ist.
Okay, ich habe nämlich nur Tommy Wiseau ein Frühstücksfernsehen-Interview gesehen, wo er dann da war und dann auch drüber über die Golden Globe-Verleihung und so, aber kommen wir nachher zurück.
Ja. Na okay, habt ihr noch was zu The Room?
Ich glaube, wenn ihr da und überhaupt, da muss man echt nicht so viel erzählen, ne? Weil, ne, mehr muss man nicht drüber reden. Soll man, entweder guckt man oder guckt nicht.
Ja, gut.
Ist gut, ne?
Ja, ein Riesentipp.
Geht leider nicht, weil man ihn aufgetragen kriegt von irgendwelchen Supportern, die lustig sein wollten.
Verstanden, worum es da geht und so, und das sofort gecheckt hat, ob man das, ich meine, das wusste man, glaube ich, schon vorher, außer dass die Meinung vielleicht interessant ist und so.
Ja, also ich war tatsächlich gespannt, den zu gucken, weil ich hatte eben auch, also im Vorfeld nur gehört, dass das halt ein schrecklicher Film sein soll, wusste aber ansonsten auch nichts über Tommy Wiseau oder sonstige Beteiligten. Und finde das schon abgefahren, ey, was das für ein Film ist. Also auch vor allem, du merkst richtig, dass der es geschrieben hat, halt so gar keine Ahnung hat von irgendeinem dramaturgischen Aufbau oder irgendwie so Figurenzeichnung oder sonst was. Was ist denn mit diesem Danny los, Alter? Ich meine, was ist denn das für eine überflüssige Figur?
Aber gruselig, gruselige Figur.
Sein beinahe Adoptivsohn.
Ja, der dann mal kurz mit ins Bett hüpft, wenn irgendwie angekündigt wird, dass wir jetzt Sex haben.
Die gehen hoch bei der Musik und so, Sexy Time Musik, ne? Gehen die hoch. Er nimmt sich, schnappt sich einen Apfel, wir gucken zu, wie er da so reinbeißt, als würde es irgendwie darstellen, metaphorisch, dass er da mitvögeln will halt schon. Und dann kommt er da hinterher.
Ja, wirklich.
Und so rein. Und er ist ja auch schon so groß. Der ist ja kein, wo du sagst, so ein 5-Jähriger, der nicht weiß, was abgeht und zu seinen Eltern will oder so.
Ja. Yeah.
Und dann kommt das nochmal hinterher. Da sagt er nochmal so, ha, ich mag dich. Nein, Spaß. Doch, ich finde dich geil und so. Und so das sagt er seine Frau nochmal, Alter. Das ist echt krass. Der ist echt gruselig.
Also, okay, ja gut, dann gehe ich halt Hausaufgaben machen. Ja, das denkst du, Alter, was?
Dramaturgie ist auf jeden Fall.
Aber das ist ja auch sowas, ne? Was er dann rückwirkend, weil das offenbar auch andere festgestellt haben, dass die Figur so ein bisschen strange ist, hat Wiseau ja dann auch im Nachhinein gesagt, naja, der war halt eigentlich so ein bisschen geistig zurückgeblieben angelegt.
Mhm.
Wovon der Schauspieler, der den gespielt hat, aber auch nichts wusste.
Nee, anscheinend nicht, ne? In dem Fall wirken ja alle ein bisschen geistig zurückgeblieben. Genau, mit dem Brustkrebs ist auch geil. Du, weißt du was, ich habe Brustkrebs zwischendurch. Darf ich kurz unterbrechen und so? Ach, das halt wieder ab und so. Das halt bei vielen und so. Das ist auch geil. Da wird nie wieder drüber gesprochen und so. Ne? Das ist echt so geil. Das
ja gut, also die filmischen Markus, die liegen ja hier auf der Hand, wenn man mehr als drei Filme gesehen hat. So. Werden ja auch ständig irgendwelche Charaktere reingeworfen. Die kommen, da kommen irgendwelche Leute ins Bild, die euch noch nie vorher, die wurden noch nie vorher etabliert, so, weil ich gar nicht weiß, wer das ist. Ist ja auch ständig passiert.
Ja.
Ja, das wirkt halt, das ist halt so witzig, weil du musst nicht mal Ahnung vom Film haben. Du könntest zwischendurch GZSZ nur gucken und das war's. Und du guckst den Film und weißt ja trotzdem, dass da ganz viel nicht stimmt. Du musst ja nicht ein Filmgucker, Kritiker, was weiß ich da sein. Das ist echt,
Nee, ich glaube, das dürfte wirklich jedem auffallen, dass an dem Film einiges nicht stimmt. Ja.
Außer Tommy und Co. Ja,
ja, es ist also wirklich ist ein abgefahrener Film, ey. Ja, okay, also dann haben wir sonst nichts mehr dazu, ja?
Nee, außer Ratlosigkeit.
Okay.
Das ist ein dunkler Supporter-Monat, ja, mit Bibi und Tina und The Room in einem Monat. Was soll das?
Was ist los mit euch? Das ist echt heftig, ey. Das ist echt heftig. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Punkten. Also überraschenderweise war das kein finanzieller Erfolg. Also ich kann mir vorstellen, dass der dann eben in den Jahren danach mit diesen ganzen Midnight-Screenings und so, dass der schon noch auf seine Kohle gekommen ist. Aber natürlich die 6 Millionen oder mehr als 6 Millionen, die der gekostet hat, die hat er anfänglich natürlich nicht eingespielt. Ist auch schwierig, wenn er nur in einem Kino läuft. Ja, IMDb vergibt eine 3,6. Metascore ist bei 9. Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik ebenfalls 3,6 von 10 und vom Publikum 2,8 von 5. Das finde ich schon hier abgefahren, ey. Und Letterboxd 2,6.
Ey, das ist gar nicht so schlecht, oder? Nee. Also dafür, weißt du, was ich meine?
Ja, gerade gemessen an dem eigentlich. Film ist das wirklich nicht schlecht.
Da sind dann ein paar dabei. Okay, Hoffi hat es dann hochgehauen, wenn ihr gesagt 4 Sterne und so. Gut, aber...
Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es hier viele Leute gibt, die irgendwo im Mittelfeld landen, oder? Weil halt entweder feierst du das für den Trash, der ist, oder du findest es halt einfach richtig scheiße. Irgendwas dazwischen kann ich mir schwer vorstellen.
Ja, ist dann auch schwer für sich selber zu definieren, wenn du gut findest, aber trotzdem dann sagst, wie viele Sterne gebe ich dem jetzt? Also das ist natürlich auch schwierig, weil du kannst dir dann trotzdem nicht 5 geben, wenn du dich ablasst und Spaß dran hast und so. Das geht einfach nicht.
Warum?
Ich weiß nicht, irgendwie geht das nicht. Das tut dann irgendwie dann trotzdem in der Filmseele weh.
Mhm.
Ne? Auch wenn es entertained wurdest und so, ne?
Okay, das, interessant.
Das ist so No-Go. Das ist dann No-Go für mich zum Beispiel persönlich jetzt. Verstehst du?
Da, nee, nicht wirklich. Weil okay. Also, wenn du hast ja vorhin gesagt, du bemisst den, also du vergibst dann ja Punkte gemessen daran, wie viel Spaß du mit dem Film hattest.
Es gibt immer Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja, ich gebe dir da Punkte, aber das ist wirklich dann so ein Zehner, dafür kann ich dann nicht geben.
Obwohl du sagst, Unfall, du hast eine Menge Unfall. Spaß mit dem Film.
Genau, aber 10 ist ja echt krass jetzt. Ne? Also mal, gut, ja, ja. Ich gebe oft 10, ne? Aber das ist dann echt so krass. Nee, das ist dann, das darf man dann nicht machen. Das ist dann den anderen Film dann doch gegenüber böse irgendwie.
Okay. Ja, da bin ich mal gespannt. Ja, weil jetzt müssen wir Punkte raten. Ey. Das kann lustig werden. Das wird heute, glaube ich, sowieso eine wilde Raterei. Also mit sehr viel Glück verbunden heute wahrscheinlich.
Ja, bei euch ist es auch schwierig, weil ihr ja ganz unten irgendwo seid. Das könnte von 0 sein bis 2.
Wie ist denn jetzt der Plan fürs Punkteraten? Nimmst du denn Alessandro jetzt als dein Avatar durch die Episode, falls du früher los musst, oder?
Nee, nicht durchgehend. Ich würde sagen, solange ich am Start bin, rate ich natürlich mit.
Ach so, ja, oder? Sagen,
ja.
Ach so,
ja, auf jeden Fall. Ja, so habe ich auch gedacht.
2 gegen 1.
Was?
Nee, jetzt raten wir uns 3 gegenseitig genau, einfach ganz
normal.
Genau,
sowieso, eben. Und wenn ich dann weg sein sollte, dann übernimmt halt Alessandro.
Genau.
Das ist ja fies mir gegenüber.
Warum ist das im Gegenteil?
Das ist ja so, wie wenn Ronaldo dann so beim 2-2 dann auf einmal zur gegnerischen Mannschaft geht und für die auch noch Tore schießt.
Ja, aber ich muss ja trotzdem auch noch in mein Tor schießen.
Eher so, als würde Ronaldo irgendwann ausgewechselt und dann kommt halt der Ersatzspieler und macht sein Ding.
Ja,
ich finde, dass Alessandro ist ein Ersatzspieler, ja.
Ja, in dem Moment, wo ich weg bin, klar.
Die Ersatzspieler sind immer die B-Spieler. Die sind nicht so gut, wie die in der A-Mannschaft sind.
Ich bin C mindestens. Ich bin der Trash der Podcast.
Der verkauft er sich wieder extrem gut. Trash der Podcast. Ah, geil. Ja, okay. Guess, willst du anfangen?
Ja. Alessandro. 7,5.
Mhm.
Und du. Eine 1.
Okay. Dann mache ich mal weiter. Ich sag, Guess ist bei 0. Und ich sag, Alessandro ist bei 7.
Ich sag, Guess ist bei 0. Und Lee ist bei 0,5.
Alright. So, jetzt die Auflösung. Ich bin gespannt.
Ich bin gespannt.
Ja, meine erste Null in diesem Podcast.
Ach, ist es tatsächlich?
Glückwunsch.
Wow. Yay.
Ja, das haben wir uns schon
gedacht. Ich bin hier auch bei Null, aber sowas von deutlich.
Okay.
Ah ja.
Das habe ich mir nämlich gedacht. Null oder eins, deswegen habe ich dazwischen genommen.
Ja, wofür soll ich denn hier einen Punkt geben?
Ich weiß nicht, vielleicht hast du doch
fürs
gedacht,
Commitment.
Dass ja, Disaster Artist dafür entstanden ist und du den magst. Aber das wissen wir ja noch nicht. Mal gucken.
Mhm.
Oho, mal gucken.
Aber das wertet doch, würde The Room ja nicht aufwerten.
Nein, aber weil ohne The Room hätte es den nicht gegeben, The Disaster Artist.
Mhm. Du meinst also ein Punkt für das bloße Existieren.
Jetzt stell dich wieder Frage, wie ich denke mal. Los, weiter geht's.
Nee, alles gut.
Die Mutter von Hitler muss auch ein bisschen Props geben.
Ach, ich muss ja auch noch sagen, wie viele Punkte ich habe. Ich muss ja auch noch sagen, wie viel ich.
Ja, wie viel hast du
denn? Noch gar nicht. Acht.
Acht sogar?
Mhm.
Wow.
Ich wollte schon fast, hätte ich gesagt, so, bei als ihr gesagt habt, hoffe ich vier Sterne und so, dann war das ja dann 18.
Ach so, quasi. Ja, okay.
Aber ihr wart ja nah dran. Also ich war auch 7,58, da war ich schon. Wer war nochmal bei 7,5?
Ich.
Guess.
Ja, guck, das war nur. Und ich wollte einen Tipp geben, weil ich dann auch wieder so subtil, weil ich sage mit 10, dass ich wirklich weit oben bin, aber habt ihr nicht wahrgenommen, habt ihr wieder nicht richtig zugehört, habt ihr lieber drüber nachgedacht, wie ich denke.
Puh. Na doch, der Tipp war ja, dass du auf jeden Fall nicht bei einer 10 wärst, weil das ist ungefähr den anderen Filmen gegenüber. Wir haben ja auch nicht auf 10 getippt, sonst hätten wir nicht hingehört.
Nee, das nicht, aber ich dachte dann wieder hoch, weil ihr wisst, wie bescheuert ich manchmal bin. Cool.
So, damit habe ich einen Miesen aus der Runde, Alessandro einen halben und Guess 1,5.
Mhm. Ja. Mhm. Läuft.
Ihr beiden habt null gegeben. Das ist auch neu, oder? Müsst ihr beide nicht klingeln oder geht das nur jetzt, weil wir drei...
Stimmt, wir können klingeln.
Stimmt.
Große Einigung bei The Room. Alter, 8 Punkte, Alessandro, ey, wow.
Leichte 8 Punkte Diskrepanz hier zwischen den Gast und uns.
Das ist auf jeden Fall...
Ist das die größte Differenz?
Ja, ich glaube, das ist Rekord auf jeden Fall.
Okay. Oder? Ich denke auch.
Ja, also 8 Punkte ist auf jeden Fall Rekord. Holy shit, ey. Ja gut, aber jetzt haben wir ja eh schon ansatzweise drüber gesprochen, dann machen wir wirklich gleich weiter mit The Disaster Artist. Den habe ich mir ja dann direkt danach angeguckt. Dachte, das passt sehr gut ins Konzept und tut es ja offensichtlich auch, weil das ist jetzt hier eigentlich eine Art Biopic, wo es um die Entstehung des Films geht. Und ansonsten erfahren wir so ein bisschen was zum Background, beziehungsweise wie die überhaupt da hingekommen sind. Also wir starten in den 90ern und sehen Greg Sestero in einem Schauspielkurs, wo er schon auf Tommy trifft, der da auch was vorspielt. Und da ist schon irgendwie der ganze Saal völlig irritiert von dem, was er da macht. Greg ist aber so ein bisschen angetan und geht anschließend zu ihm hin und fragt ihn, ob sie nicht zusammen an der Szene arbeiten möchten. Und so wird er auch gleich irgendwie in Tommys Bann gezogen. Der nimmt ihn dann mit und stellt dann fest, dass die eben irgendwie den gleichen Traum verfolgen. Wollen halt beide große Schauspieler werden und sind aktuell in San Francisco. Und dann fassen sie zusammen den Plan, nach LA zu ziehen, um dort ihre Träume zu verfolgen. Und Tommy hat passenderweise nicht nur ein Apartment in San Francisco, sondern eben offenbar auch noch eins in LA, was irgendwie leer steht. Also können sie easy da hinziehen, wohnen dann da zusammen in dieser Butze und versuchen dann, ja, ihren Traum zu verwirklichen und dem nachzugehen. Und Greg findet dann auch relativ schnell eine Agentur. Und die beiden verbindet eine sehr enge Freundschaft. Also die wohnen einerseits zusammen in dieser Einzimmerbutze und versuchen dann, also machen auch überwiegend das meiste zusammen. Und dann ziehen so ein bisschen die Jahre ins Land. Greg findet trotz dessen, dass er jetzt eine Agentur gefunden hat, kommt er nicht gut vorwärts. Und in einem Moment, wo sie sich dann zusammen passenderweise auch wieder auf dem Dach von dem Haus unterhalten und Tommy ja so ein bisschen resigniert, erinnert Greg ihn an den Pakt, den die beiden geschlossen haben, dass sie sich immer gegenseitig unterstützen werden und sich gegenseitig pushen werden, um eben ihren Träumen nachzugehen. Erinnert ihn daran und bei der Gelegenheit, so aus dem Spruch raus, sagt er, Mensch, wäre doch schön, wenn wir einfach unseren eigenen Film machen könnten. Und dann denkt sich Tommy, okay, geil, warum nicht? Weil er hat das Geld und dann ja, fangen die an, einen eigenen Film zu machen, beziehungsweise Tommy schreibt dann eben erstmal das Drehbuch selbst. Greg liest das dann, findet das gut, warum auch immer, Und dann machen sie sich an die Produktion. Und obwohl Tommy keine Ahnung hat von Filmproduktion, ziehen sie dann los, um das zu machen. Und da eben geraten sie dann erstmal an eine Firma, die die Equipment verleiht, marschieren da ein und sagen, wir wollen nicht leihen, wir wollen kaufen. Kaufen dann erstmal sämtliches Equipment, absurderweise sowohl digitales als eben auch analoges Filmequipment. Obwohl sie es ja gar nicht wirklich kombiniert kriegen, aber weil Tommy eben keine Ahnung hat, schmeißt er halt Geld zum Fenster raus und besorgt da alles Mögliche, was auch gar nicht gebraucht wird. Baut dann in dem Studio, was an diesem Equipmentladen mit dranhängt, baut der sämtliche Sets nach, die eigentlich direkt vor der Haustür auch real existieren würden, die sie also easy benutzen können. Aber weil er immer sagt, we make big Hollywood picture, baut er alles nach. Völlig sinnfrei. Und wirft so echt eine Menge Kohle zum Fenster raus. Und so geht es dann im Verlauf dieses Films drum, wie dieser Film entsteht, was die für einen Stress haben mit diesem absurden Typen Tommy Wiseau und seiner Vision des Films. Und der ist da schon auch ein ziemlicher Assi am Set. Also ist sowieso mit seinem Auftreten, stößt er sowieso überall nur auf Ablehnung. Das geht schon zu Beginn in San Francisco los, dass er sich eben in diesem Schauspielkurs als die klassische Heldenfigur sieht und alle sagen ihm, ey, du bist eigentlich ein klassischer Villain. Das sieht er aber eben nicht so und der ist da auch nicht wirklich diskussionsbereit oder irgendwie lernfähig, sondern da werden einfach alle, die das nicht so sehen wie er, werden abgestraft. Und das zieht sich dann noch weiter durch, bis eben zu den Dreharbeiten und danach. Ja, und der Film zeigt eben die Entstehung von The Room, inklusive anschließender Premiere und auch noch anfänglich so ein bisschen die wie das angenommen wird vom Publikum. Ja, so viel zur Handlung. Regie hat, wie gesagt, natürlich James Franco geführt, der auch die Hauptrolle übernimmt, der diesen Film auch mitproduziert hat. Und es basiert natürlich auf dem Buch, was eben Greg Sestero mit Tom Pizzell geschrieben hat, The Disaster Artist, wo er schon eben seine Erlebnisse rund um diese Dreharbeiten und eben seine Freundschaft zu Tommy Wiseau aufgeschrieben hat. Das haben Scott Neustädter und Michael H. Weber zu einem Drehbuch umfunktioniert. Und die beiden haben eigentlich schon eine Menge große Sachen geschrieben. Also 500 Days of Summer und The Fault in Our Stars und richtig große Filme haben die geschrieben. Und dann eben auch dieses Drehbuch. Und haben damit sogar eine Oscar-Nominierung eingefahren. Also The Disaster Artist war tatsächlich für Best Adapted Screenplay nominiert.
Schon wirklich ironisch dann, ne? So wegen des Drehbuchs von dem Originalfilm The Room.
Auch ja, ja zu tun hat, aber wobei, also die Vorlage jetzt war ja dann dieser Roman, den Greg Sestero geschrieben hat. Und deswegen ja auch Adapted Screenplay. In dem Jahr hat Call Me By Your Name gewonnen. Und ich glaube, das braucht man erst gar nicht vergleichen. Ja, es gab dann eben auch Gerüchte, dass James Franco da im Oscar-Rennen ist, weil er eben den Golden Globe auch dafür gewonnen hat. Nachdem er den Golden Globe gewonnen hat, kam aber, das war diese Phase, wo dann sich wirklich viele Frauen zu Wort gemeldet haben. Primär eine, die dann eben auch auf Twitter sich zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, okay, also James Franco hat gerade gewonnen, dann fragt mich bitte nie wieder, warum ich hier das Filmbusiness verlassen habe. Daraufhin sind natürlich viele drauf angesprungen und das hat ziemlich die Runde gemacht. Dann haben sich halt auch noch andere Leute gemeldet. Da war auch die Dame, die hier die Kostümbildnerin spielt bei The Disaster Artist, die hat sich dann auch zu Wort gemeldet und meinte, sie wurde von James Franco auch sexuell angegangen. Das wurde von Seth Rogen auch noch unterstützt, beziehungsweise es wurde dann auch versucht, das alles so zu verharmlosen. Die haben dann auch versucht, sie irgendwie stillzukriegen, indem sie ihr mehr Geld und eine größere Rolle angeboten haben. Das hat sie dann natürlich als Bestechung aufgefasst und das hat ziemlich die Runde gemacht. Das endete darin, dass James Franco natürlich keine Oscar-Nominierung bekommen hat, wo dann eben auch alle gesagt haben, das hatte mit diesem Shitstorm zu tun, dass der bei der Oscar-Verleihung 2018 dann eben nicht in Erscheinung getreten ist. Ja, aber da haben sich halt wirklich viele Leute zu Wort gemeldet und das ist schon sehr offensichtlich. Also es war ja auch nicht das erste Mal und es ist eben leider echt offensichtlich, dass James Franco im Verlauf seiner Karriere schon wirklich viele Frauen da echt schwierig angemacht hat.
Naja, sagt er selber. Jetzt hat er wortwörtlich selber gesagt, Zitat, ich habe auch Schulmädchen und so weiter angegangen und so, ne? Hat er selbst.
Ja, ja. Ja, das hatten wir, wie hieß denn dieser, Palo Alto war das, ne? Über den ich mal gesprochen habe, da war das ja auch Thema.
Da habe ich das Buch gelesen. Ne? Von
dass er sich da immer wieder auch mit sehr jungen Mädels umgeben hat und ja. James Franco beschreibt aber tatsächlich das Drehbuch hier als eine Mischung aus Boogie Nights und The Master, was ich sehr hochgegriffen finde, weil es, was mir an dem Film hier fehlt, ich war echt hin und her gerissen, was so die Punktevergabe angeht und wie ich das finde, weil man kann James Franco nicht absprechen, dass er den perfekt imitiert. Also ich finde, er geht mit dem Akzent einen Ticken zu weit. Das hat aber natürlich viel damit zu tun, dass The Disaster Artist halt eindeutig als Comedy angelegt ist. Und ich habe viel drüber gelesen, auch wie das so aufgefasst wurde beim Publikum und gerade in den USA, in den Kinos. Der Großteil des Erfolgs dieses Films beruht halt darauf, auch hier wieder, dass die Leute sich über dieses Broken English lustig machen. Dass die über die Art, wie Tommy Wiseau spricht, die James Franco ja sehr gut imitiert, dass sie sich halt primär darüber lustig machen und dass halt sehr viele der Momente bei The Disaster Artist eben deswegen witzig sind, weil der sich so bescheuert ausdrückt und weil er halt diese absurde Art zu sprechen hat mit diesem undefinierbaren osteuropäischen Akzent, den er hat. Und da, das ist für mich so ein bisschen die Krux bei der Nummer, weil ich finde, man hätte da wahrscheinlich ein gutes Drama draus machen können, also halt echt ein Biopic. Aber die machen halt im Grunde das, was die ganze Öffentlichkeit auch mit The Room macht. Die machen sich drüber lustig. Die machen sich über die Figur Tommy Wiseau lustig. Und das ganze Ding ist eine Karikatur. Und das ist ja auch, Greg Sestero hat über Disaster Artist ja auch gesagt, dass er den überhaupt nicht gut findet, weil da eben nur ein Bruchteil stimmt. Und es fehlt halt primär sowieso die ganze Grundlage und Vorgeschichte von Tommy, die wohl im Buch aber auch verarbeitet wurde. Und dass das dem ganzen Ding halt nicht gerecht wird. Und das kann ich wirklich gut nachvollziehen, weil das, was du hier von Tommy Wiseau zu sehen bekommst, der ist eigentlich durch den ganzen Film weg unsympathisch. Der ist ein übler Wichser zu allen Leuten und ist eben genau diese Axt im Wald. Wenn du halt nicht mit ihm bist, bist du gegen ihn und dann haben alle anderen keine Ahnung. Und er ist halt weit entfernt von einem Sympathieträger und das in Kombination mit dieser bescheuerten Art zu sprechen und diesem Mysterium um seine Herkunft und dass er das auch nie groß thematisiert, was eben so Herkunft, Alter und finanzielles Ding angeht. Das ist, finde ich, in der Summe halt zu wenig, um hier wirklich ein Biopic zu haben, wo du dann diesen Künstler, um den es hier geht, auch irgendwie greifen kannst. Sondern das ist jetzt halt hier so eine Karikatur und so eine überzogene Darstellung von Tommy Wiseau, die für mich als Biopic nicht funktioniert und als Comedy leider auch nicht wirklich, weil für mich ist halt dieses gebrochene Englisch, das ist für mich halt nicht witzig. Das ist nicht, also, ja, das ist vielleicht an ein, zwei Momenten denkst du dir, okay, abgefahren, wie bescheuert der spricht, aber das rettet mich nicht als Comedy durch den Film. Und ich finde, die haben dann halt auch wirklich Potenzial verschenkt damit, weil, wie gesagt, man hätte das schon auch alles ernst nehmen können. Aber du siehst halt aufgrund der Inszenierung und natürlich auch aufgrund der Besetzung, dass das eindeutig als Comedy angelegt ist. Erschwerend hinzu kommt, dass Greg Sestero von Dave Franco gespielt wird. Und von dem habe ich leider in letzter Zeit eh viel gesehen. Und je mehr ich von ihm sehe, desto klarer wird, dass der Typ halt auch einfach kein guter Schauspieler ist. Und hier, ich habe hier sowieso zu keinem Zeitpunkt Greg Sestero gesehen, sondern halt immer nur Dave Franco, der zum Teil dann auch wirklich blöd verkleidet aussieht. Also das finde ich auch. Das ist eigentlich, also die Besetzung ist im Grunde auch einfach schlecht, weil das hätte jemand anders wahrscheinlich wirklich sehr viel besser gespielt. Zumal Greg ja eigentlich auch hier eine krass tragische Figur ist, weil das ja auch der mit 19, als der dann Tommy kennenlernt, der ja noch ein sehr junger Schauspieler ist, der große Träume hat, die durch Tommy ja schon auch hart boykottiert werden, beziehungsweise halt eine schwierige Richtung annehmen. Und ja, also der ganze Film ist halt irgendwie eine Parodie und das, dafür ist es aber, geht's eben nicht tief genug, finde ich, als dass du dann hinterher wirklich, es fühlt sich an wie so ein langer SNL-Sketch. Weißt du, wo die halt einfach Tommy Wiseau imitieren. Und nochmal überspitzter darstellen, wie er spricht und wie er eben abgeht am Set und all das. Aber du hast zu keinem Zeitpunkt, steigst du irgendwie dahinter, warum der so eine verschobene Wahrnehmung hat oder dass du da irgendwie Empathie aufbringen könntest für seine Sicht auf die Welt und warum er die Dinge so verschoben sieht und wieso der überhaupt die Mittel hat, das alles auch so umzusetzen und so. Und das geht halt alles völlig unter. Und deswegen beschränkt sich es halt wirklich auf diese Karikatur. Ja, deswegen, also für mich unvorstellbar, dass James Franco hier im Oscar-Gespräch war. Wie gesagt, der imitiert den perfekt, aber das macht noch keine Oscar-Performance, nur weil du irgendwas besonders gut nachmachen kannst. Weißt du? Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber also für mich ist das, also hätte der bei den Oscars nichts verloren. Ich bin auch schockiert darüber, dass der einen Golden Globe dafür bekommen hat. Mensch, seid ihr gesprächig. Dann erzähle ich mal weiter, wer hier noch mitspielt. Wir haben Eric Rayner, die Juliette spielt. Das war die Dame, die Lisa gespielt hat. Eric Rayner kennen wir ja schon auch irgendwie aus I'm Dying Up Here. Da habe ich die gesehen und witzig finde ich, dass die Alternative für James Franco, was die Besetzung von Juliette angeht, wäre lediglich Britney Spears gewesen. Also erste Wahl war tatsächlich Eric Rayner.
Die sieht ja wirklich ähnlich, ne? Wenn ich so dann denke, so ein bisschen vom Style her. Also der aus
Through. Finde ich auch. Britney Spears wäre nah an Juliette gekommen. Aber Eric Rayner war die erste Wahl. Und dann haben wir halt natürlich noch sämtliche Leute, die sonst auch immer im James Franco-Umfeld zu sehen sind. Also Seth Rogen, Paul Scheer, eben Alison Brie, wenig überraschend auch dabei. Jackie Weaver, Zac Efron, Josh Hutcherson, Jason Mantzoukas, Megan Mullally, Andrew Santino, Sharon Stone, Nathan Fielder, Melanie Griffith, Bob Odenkirk, Tom Franco, hier der dritte Bruder, auch noch einen kleinen Auftritt. Und Zoe Deutsch und dann noch sämtliche Leute, die sich halt selbst spielen, weil sie irgendwelche Statements zum The Room geben und so. Also ist schon ein krasses Line-Up, was die hier auffahren. Und ich meine, der war auch nicht günstig, ne? 10 Millionen gekostet. Okay, gut, gemessen am Budget von The Room. Natürlich krass, wenn du hier das Line-Up siehst.
Stimmt, ja. Schnäppchen eigentlich.
Aber es ist natürlich schon, also ich glaube, davon lebt der Film schon auch sehr oder wird, glaube ich, auch deswegen so gut gefunden, weil du hier natürlich an jeder Ecke siehst du halt irgendeine bekannte Fresse. Da hast du eben Sharon Stone irgendwie in zwei Szenen, weil sie mal kurz die Agentin von Greg Sestero spielt. Weißt du, also es ist schon krass, was sie dahingehend auffahren. Mhm. Naja, okay. Und James Franco hat es halt durchgezogen, ne? Der hat also diesen Film inszeniert und hat halt auch die Anweisung, die er als Regisseur gegeben hat, immer im Sprachduktus von Tommy Wiseau. Also der hat die ganze Zeit am Set gesprochen wie Tommy Wiseau.
Hätte ich jetzt noch erwartet, dass er so diese Ebene dann weiterträgt, wie halt im ersten.
Ja, aber also er war nicht in der Rolle die ganze Zeit, sondern nur sprachlich hat er das wohl gemacht.
Okay.
Und das hat er aber eben bei vielen Leuten, also Seth Rogen hatte da wohl anfangs ein tierisches Problem mit, weil der sich halt permanent dann auch am Set nicht beherrschen konnte und losgelacht hat, weil der halt irgendwelche Anweisungen von Franco in der Tommy Wiseau-Stimme bekommen hat. Da hat er sich dann aber dran gewöhnt. Und ja, irgendwie. Ich weiß nicht. Also wie geht's euch denn mit dem Film? Es klingt ja so, als würdet ihr den echt gut finden.
Findest du ihn gut, Chris?
Naja, ich hatte nicht ganz so ein Problem damit. Also mit dem, für mich war das halt so ein filmisches Protokoll von Scheitern, von einem Projekt, wo sich die Leute halt komplett überschätzt haben und das dann auf die Beine gestellt haben. Und das war jetzt für mich nicht nur einzig und allein dieses Lustigmachen über die Sprache oder über die Art, wie er redet, sondern ich fand diese ganze Aktion, fand ich schon ganz interessant, das mal filmisch zu sehen, aber ist jetzt nicht der Überfilm für mich gewesen, aber schon ganz unterhaltsam.
Ja, bei mir ist auch so, also ich verstehe das auch, was du sagst, Lee, mit dem ganzen Ding und auch noch gerade darauf basierend, dass du so den ganzen Hype drum kennst, den Film davor gesehen hast und was das sein soll, aber ich wusste nichts damals, kurz vorher nur, okay, das soll basieren, das ist ein echter Typ, okay, das gab's wirklich, ne? Ja. Dann sehe ich den im Kino, ist jetzt auch schon 5 Jahre her, danach auch nicht mehr gesehen, und denkst so, erstmal das Gefühl so, okay, das ist wirklich passiert, diesen Typen gab es wirklich. Dann, ich bin ja auch so, dass ich am liebsten selber Filme machen würde, ne, ich liebe Filme, bla bla, fühl so mit und war sogar dann, es wird ja auch so Dramedy bezeichnet, ne, hab das schon ernst genommen auch. Ne, klar, ist Komödie und wie du sagst, es ist schon eine Verarsche und so und die tun so, als wäre es ernst, aber meinst alles andere als das, ne, so wie sie es machen. Aber ich war schon bei dem Typen dabei und hab den auch gewünscht, dass das irgendwie funktioniert auf der einen Seite. Dass es hinkriegt, weil ich so dabei bin, oh, ich würde das auch ein bisschen machen, diese ganzen Szenarien. Und auf der anderen Seite immer wieder gedacht, so, Alter, wirklich jetzt und so, ne? den gab es, und das war wirklich so. Und dann hinterher dann am Ende noch die Szene zu sehen, ja, es war wirklich so, jedenfalls jetzt so im Film an sich, dass der so ist. Ne? Ich habe erst hinterher gesehen, ne, den The Room. Und ich mag halt James Franco oder mochte, also, ne, ich voll gerne, ne, schon immer. Auch seinen ersten James Dean-Film, da schon gesehen, alles, ne. So als Typ und Spider-Man, dann fand ich ihn toll, bla bla, so neben der. Und Dave Franco auch, so als Familie, so, ne. Ich sag auch so, kein Schauspieler und so, ne. Aber ich sehe das so, genau das mochte ich, dass er sein Bruder ist, der da mitspielt und das spielt, dass er so verkleidet wirkt, was natürlich kacke ist, weil du sagst, das ist dann zu sehr ironisch und nicht ernst genommen, anstatt eine richtige Bio zu machen, verballhorn die das auch noch, weil sie ein schlechtes Make-up machen und so, ne, mal abgesehen davon, dass die echt so aussahen wie so ein Backstreet Boy und so, ne, so schlecht, so 90er-Jahre mäßig Frisuren und so, und mag das voll gerne und so, ne, das ist so, da, das hat für mich dann was Positives gebracht und so, ne, irgendwie, und dann mit dem ganzen Filmszenario, wie die es drehen, wie sie es versuchen und das. Ja, also fand den voll gut. Ist jetzt auch, ich weiß nicht, wenn ich nochmal gucken würde, aber ich glaube, ich fände es auch gut. Und mit dem Sprechen, das so übertrieben ist. Ich meine, ich habe den natürlich, aber ich habe den auf Deutsch gesehen im Kino. Und hinterher irgendwann, das habe ich schon gemacht. Dann habe ich den, als der rauskam, ich weiß nicht, bei Prime oder so, keine Ahnung, habe ich den zwischendurch, da habe ich mir auch alles reingezogen und so, ne? Also auf Englisch so die paar Szenen und so zu sehen, wie er das spricht immer so. Gerade sowas finde ich ja dann interessant. Ja. Selbst wenn ich jetzt Daniela auf Deutsch gucke, einen Film, hinterher, manchmal sogar mittendrin, aber das ist meist kacke, wenn ich das Audiospur wechseln und kurz rein und wird das gesagt, so prägnante Szenen und so, ne? Ist bescheuert, ne? Aber egal, ist so, ne? Meist war ich dann hinterher, wenn ich es nicht vergesse und so, ne? Weil ich es wissen wollte. Deswegen, ja, aber ich finde den auch cool, ey. Ich mochte den auf jeden Fall voll gern und so, ne? Muss ich auch nochmal Rewatch machen.
Das Ding ist, ich kann mir wirklich vorstellen, dass wenn ich The Room nicht gesehen hätte, oder wenn es The Room gar nicht geben würde und dieser Film einfach nur eine Parodie auf so einem bekloppten Typen ist, wie er halt versucht, diesen Film zu machen, hätte ich das unter Umständen echt lustig gefunden.
Okay, ich verstehe schon, worauf du hinaus willst. Deswegen hat das auch nicht funktioniert mit meinem Ding vorhin, dass du 0,5 wenigstens gibst, weil es den existiert deswegen.
Ja.
Du findest es gerade scheiße, dass der existiert und hättest es lieber so geben sollen. Aber ich habe erwartet auch, dass du den gut findest. Hatte ich irgendwie gedacht.
Naja, weil so hätte ich natürlich gerne wirklich die Empathie aufgebracht für Tommy Wiseau als Figur, wenn das jetzt eben hier ein vollständiges Biopic gewesen wäre, aber dazu fehlt eben wirklich seine Backstory, weil du hast keine Chance, den als Typ zu greifen, weil das halt, ich meine, wie auch, der Typ ist in der Realität ein Mysterium, niemand weiß wirklich, was da mit den ganzen Hintergründen war, also können die das ja auch nicht wirklich bedienen in dem Film.
Aber du sagtest jetzt im Buch, wäre das vielleicht
genau,
so drin?
Greg Sestero hat das halt jetzt kritisiert an Disaster Artist, dass die komplette Backstory von Tommy hier fehlt.
Okay, wenn es die echt und gibt, gut, davon wäre ich nicht ausgegangen. Ich dachte,
das verstehe ich
so,
halt
also
nicht, warum
kann man
das
auch
weglassen.
Nicht alles machen?
Okay. Also die haben hier eh so ein paar Sachen geändert für den Film. Aber es ist eben für so ein Biopic, dass du den als Typ halt auch wirklich greifen kannst und was ihn da antreibt mit dieser irren Vision, so einen Film zu machen. Dazu, finde ich, fehlt eben seine Backstory.
Okay.
Ja, und so fand ich das halt nicht lustig genug, um es wirklich als Comedy zu feiern. So war es dann unterm Strich eher ein schlechtes Biopic. Dass man trotzdem gut gucken kann, ne? Aber es ist halt, finde ich, wirklich kein runder Film. Ja, so viel zu The Disaster Artist, würde ich sagen. Ich weiß nicht, was ich da noch viel mehr zu sagen kann.
War A24-Verleih sogar, ne? Also den Verleih für Amerika genommen. Also ist auch schon was, ne? So
ja.
Mit einer der ersten, so wo A24 noch nicht so weit oben war und so, ne?
Ja. Ja, ey, zur Zeit, ich gucke gefühlt gerade nur noch A24-Sachen. Das ist echt abgefahren.
Ja, bist du auf der sicheren Seite, außer bei Men anscheinend. Der fand's ja nicht so gut.
Ja, stimmt. Ja, hin und wieder gibt's Aussetzer. Aber im Großen und Ganzen, es ist zumindest immer sehr interessant, was die machen. Ja. Das alleine dafür kriegen die von mir ja schon Props, dass die halt Dinge manchmal einfach sehr anders machen.
Cooler 3D-Effekt jetzt mit der Flasche. So wie du sie hingestellt hast. Nice. Wie viele Punkte gibst du denn noch, Alessandro?
8.
Von mir eine 7.
Von mir 7, okay.
Alright. Ja, der hat wiederum ein bisschen besser funktioniert finanziell und fast 30 Millionen eingespielt aus den 10 Millionen. Und eben, gab ein paar Preise. Vor allen Dingen diese Oscar-Nominierung. Dann die Punkte. 7,3 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei 76. Rotten Tomatoes von der Kritik 7,8. und vom Publikum 4. 3,5 auf Letterboxd. Und ich habe da schon viel drüber gelesen und es ist wirklich so, ne, dass das, was hier unisono lustig gefunden wird, ist halt wirklich die Sache mit diesem gebrochenen Englisch und dass der sich so bekloppt ausdrückt. Und dann denke ich mir halt, okay, dann so gesehen müsstest du jeden SNL-Sketch Oscar nominieren. Wenn es nur danach geht.
Oder halt die New Yorker auslachen, wenn du an denen vorbeiläufst und die irgendwie ihre Hotdogs verkaufen. Mit lustigen Akzenten.
Ja, aber ich sehe das auch immer, es muss beides funktionieren. Man sagt zwar immer, das ist das Wichtige, aber das würde nicht so funktionieren, wenn nicht so der Rest noch passen würde, nur das drückt man da nicht aus. Weißt du, ich sag so, du hast einen geilen Pullover an, aber der Pullover sieht an dir halt geil aus, ne? Wenn jetzt ein anderer hätte, sieht er nicht so geil aus. Ja, Leute, also dass er dann noch aufgewertet wird dadurch. Verstehst du, weil James Franco jetzt in diese, ach, scheiß drauf, die Gedanken da. Wie viele Punkte, Lee, wer redet zuerst?
Ja, das fand ich für mich ja eh das Krasse, weil also, dass ein Film mit dem Line-Up von mir nicht lustig gefunden wird, das hat es, glaube ich, noch nicht gegeben.
Okay.
Weil da wirklich, da spielen so viele Leute mit, die ich alle einzeln enorm witzig finde. Aber irgendwie...
Alessandro Tommy Wiseau immer noch der hier. You talk kind of funny. But I like. You like.
Das ist so gut, ey. Das ist richtig, das triggert einen so richtig. Ja. Das, weil zwischendurch auch zu, habt ihr das mit dem Golden Globe, hast du das nochmal gesehen oder damals gesehen?
Ja, der hat ja Wiseau auch mit auf die Bühne geholt und dann wollte der noch kurz das Mikro an sich nehmen und so, musste auch noch verhindert werden. Also das ist irgendwie so ein Totalausfall.
Ey. Mhm. Ja, das war schon,
Guckt euch die Star Wars Parodie an, die ist wirklich ein Highlight.
Also ich meine, die haben das natürlich auch voll bedient. Ne? Die haben dann Disaster Artist natürlich auch genau an dem Billboard beworben, wo Tommy Wiseau das auch jahrelang gemietet hat, um The Room zu bewerben. Hm. Da war ja auch eine Telefonnummer dran. Ne? So, das sieht man, glaube ich, im Film auch. Dass an diesem Billboard, was in L.A., was er da gemietet hat, hat er halt eine Telefonnummer dran. Die Premiere war ja wirklich nur in diesem einen Kino an dem einen Abend. Hm. Also hat er eine Telefonnummer dazu gemacht, wo dann die Leute anrufen konnten. Und dann war da eine Ansage vom AB, wo eben Location und Uhrzeit angesagt wurde. Oder stellenweise ist er dann auch selber rangegangen und hat den Leuten, die angerufen haben, gesagt, ja, dann und dann läuft der Film. Komm vorbei. Allein was der für Kohle haben muss, um das alles auch zu bezahlen. Also ich meine, so ein scheiß Billboard mieten, das kostet ein paar tausend Euro im Monat.
Ja, überleg mal, einer mit Talent und der es drauf hat, hat diese Möglichkeiten und könnte dann alles geben, damit dann sein Film, der wirklich gut ist, aber eben gesehen werden muss und so weiter, ne, und Werbung machen.
Ne, das ist ja das Tragische, schön. Alter.
Ja, natürlich.
Das ist so Perlen vor die Säue hier, also finanziell gesehen, unglaublich.
Aber egal, hatte Geld rausgehauen, hat er Leute bezahlt, wurden, es gab Arbeit und so weiter, auch wenn die ein bisschen gequält wurden. Es gibt, und was ich noch gesehen habe, ich muss, Entschuldigung, nochmal auf YouTube, da gab es auch so eine Filmschool, der hat einen eigenen YouTube-Kanal, da macht der Filmschool. Mhm. Und er erklärte halt, diese Wasserflaschen sind für ihn super wichtig auch. Ne? Das erklärte auch bei diesem Breakdown the Scene in Vanity Fair, ne? Da hat der Franco eine Wasserflasche in der Hand. Da erklärte er hält die spannend in der Hand. Schauspieler brauchen immer was in der Hand, sonst sind die nervös. So dieser Klassiker, okay. Mhm. Ne? Und jetzt erzählt er, wenn was witzig ist, wie soll etwas witzig sein? Dann erzählt er, wenn ich jetzt aus einer Wasserflasche trinke und da läuft mir was daneben und es läuft mein Pullover runter und dann in den Schritt und der ist feucht. Und dann, der bemerkt das aber nicht, der Typ, und geht dann und begrüßt eine Frau. 100% lachen die Zuschauer alle. Das erklärt der.
Das ist krass, Comedy, oder? Ja.
Das ist heftig, Alter. Das ist so krass, Alter. Das ist so geil.
Ja, diese Wasserflasche, die er in der Hand hat, die ist ja schon auch in der einen Szene, wo er dann aufs Dach kommt und eben sagt, nah, it's not true, I didn't hate her.
Und dann, oh, hi,
oh,
Mark.
Oh, hi, Mark. Ha, ah, das ist ein Typ.
Und gleich alle drei zusammen.
Echt, diese Lache. Ja. Tatsächlich, Zac Efron fand ich echt cool bei The Disaster Artist. Das ist mir positiv aufgefallen. Das passiert sonst auch nicht oft.
Ach, magst du Zac Efron nicht? Ja.
Ja, ja, also ich finde, das ist jetzt halt für mich schauspielerisch eine ähnliche Liga wie Dave Franco.
Okay. Ja, ja. In High School Musical fand ich den super, okay.
Ja, aber also als Fazit, ich finde, man kann The Disaster Artist machen. Ich war aber ein bisschen underwhelmed. Ich finde, da wäre wirklich sehr viel mehr drin gewesen. Und eben, also das alles, was hier in der Kritik ja so gefeiert wird, das zieht bei mir halt nicht, ne? Ja, jetzt dürft ihr raten. Alles andere fängt an.
Okay. Ich sage, 6.
Mhm.
Sag ich auch.
Das ist richtig.
Mhm.
So einfach kann es gehen, siehst du? Geil.
6, 7, 8.
Aber stimmt.
Die Punkte verdammt. Die
Diskrepanz hier nicht so groß wie bei den anderen.
Nee, lange nicht. Alright, so viel zu The Disaster Artist. Dann haben wir den Tommy Wiseau-Part ja mal erfolgreich über die Bühne gebracht.
Stimmt, das war echt ein cooles Double-Feature.
Und jetzt geht's Alessandro. Ist Raum nach oben, finde ich auch.
Viel zu lange aufgehalten mit diesem Scheiß, aber gut.
Viel zu lange, wirklich? Also wir haben jetzt über zwei Filme gesprochen, ist gerade mal eine Stunde rum.
Ja, okay.
Ja, man muss halt auch über den Scheiß ein bisschen länger sprechen. Wieso der Scheiß ist.
Ich finde halt nicht, dass man einem Null-Punkte-Film so viel Raum geben sollte, aber ist egal, das ist wieder Grundsatzdiskussion.
Ja, muss ein bisschen Hatertum auch rauslassen. Also ihr jedenfalls, ich fand ihn ja gut.
Wir haten nie.
So. Naja.
Aus Prinzip nicht.
Aus Prinzip nicht.
Wir sind sehr friedfertig.
So, jetzt bin ich mal gespannt, was Alessandro dabei hat.
Ja, dreimal dürft ihr raten. Und in dem Satz ist schon ein Tipp eigentlich drin.
Die dreischwänzige Katze von Argento.
Nee.
Die drei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle.
Mm-mm.
Genau. Drei was Fäuste für ein Halleluja.
Der ist auch nicht.
Setz die dreimal ans Ende.
Drei vom alten Schlag.
Ach, halt die Klappe mal, jetzt ich sag's. Paranormal Activity 3.
Oh mein Gott. Okay, er zieht's durch. Ey. Er bringt hier echt die Reihe weiter. Okay.
Ja klar.
Dann cool, dass wir heute die Knaller bringen in der Episode.
Hey,
heute nur die besten Filme.
Euren Supporter und Dauerhörer Fepse.
Der ist Fan,
jetzt hab ich eine Kamera Peace gemacht.
Ja, er macht ein Peace-Zeichen gerade.
Szene. Ich habe heute Morgen mal Gucken aufgenommen. Gerade kurz hier kurz vor unserer Session hier.
Nee, die sehen ich hier nicht.
Nee, die sehen uns hier nicht. Der mag den nämlich auch sehr.
Jetzt speziell den Teil oder generell die Reihe?
Er mag den ersten und den dritten. Mhm. Das hat er mir gesagt. Weil ich letztes Mal, als ich den zweiten gebracht hat er gesagt so, oh cool, wann bringst du den dritten? Ich sag so, nächstes Mal, wenn ich bei den Banausen bin. Zack.
Okay.
Ein Mann, ein Wort.
Ja, konsequent, geil.
Ziehen wir durch. Denn, ich habe das auch aufgeschrieben. In Folge 64 habe ich Paranormal Activity gebracht. Und in Folge 185 Paranormal Activity 2. Also da reinhören, was so alles, ne? Mhm. Dann habt ihr die perfekt hintereinander. Jetzt bin ich den dritten. Ich war ja ersten, finde ich, immer zusammengefasst gut. Zweiten war ich ja enttäuscht ein bisschen.
Moment mal, den ersten fand es auch sehr gut, oder nicht?
Ja.
Ja, okay.
Ja, gut, nicht immer meine Worte, aber ja, sehr gut, ja. Zweiten war ich enttäuscht. Mhm. Nach dem Rewatch und den dritten jetzt auch erst mal gerewatcht. Ich habe ja alle im Kino gesehen auch, ne?
Ach, okay.
Ja, klar.
Nee, klar. Ey, ich habe keinen davon im Kino gesehen, die auch glaube ich ansonsten noch gar nicht. Also man kommt auch drum rum.
Ja, man kommt drum rum. Aber ich würde es ja gerne sehen.
Mhm. Und jetzt hast du den das erste Mal wieder gesehen, seit dem Kino?
Ja.
Okay.
Ja. Weil ihr wisst, Found Footage, Achillesferse, also wirklich Angst. Mhm. Und da wollte ich den auch abends gucken, weißt du, Frau und Kind im Bett. Ich guck den so, fang den an und dann haben wir, komm, ich erkläre gleichzeitig damit den Inhalt und verwebe das so. Ich versuch's. Das ist noch kompliziert. Wir hatten im ersten Teil ja die Geschichte um das Pärchen, das da im Haus alleine ist. Zweite Teil war die Vorgeschichte von der Schwester und der Zeitraum lief dann bis zum Ende da, wo der erste Teil dann anfängt.
Ja.
Gecheckt. Mhm. Habe ich gut erklärt, ne?
Super.
So. Ja, nur Gess versteht es nicht, der schläft. Und dem sagt doch, ist scheiß drauf, ist Paranormal Activity.
Gess ist nur körperlich anwesend heute.
Ich warte noch auf einen guten Film, der rezensiert wird in dieser Episode.
Ja, bin gespannt, was du bringst, Gess. Ich hoffe, du hast da, wirst damit hier auch.
Besser.
Schön. Ja, gut, das heißt ja nicht. Bei dir war ja damals Paranormal Activity 1 auch 0, das weiß ich noch. Vielleicht war da die Diskrepanz auch so hoch.
Ja, du warst bei 10, ne?
Oh, nee, ich glaube, ich war bei...
Ja, Moment. Ja, wir hatten 9 Punkte. Differenz. Doch, du hast 10 gegeben, ne? Glaube ich. Und ich habe 1 gegeben.
Mhm. Okay.
Aber der Unterschied ist ja, dass Lee und ich 0 Punkte geben. Weißt du?
Okay.
Und die beide. Differenz von uns beiden zu dir ist halt krass, dass, wir die, dass die halt bei beiden so weit
stimmt.
Ist. Nicht nur bei einem.
Stimmt. Okay. Doppel Feature, ja. So, und hier ist es jetzt so, ist es die beiden Schwestern, die wir im ersten Teil gesehen haben und im zweiten Teil. Ne? Einmal im ersten Teil die eine, das Pärchen, im zweiten Teil die mit Kindern. Jetzt sehen wir die beide als Kinder. Weil wir wissen aus den Paranormal Activity-Teilen, die hatten diese Geister schon, diese Paranormal Aktivitäten schon als Kinder erlebt.
Ach, jetzt springen die noch weiter zurück.
Noch weiter zurück. Mhm. Ne? Back in time. Und? Jetzt muss ich mich konzentrieren. Jetzt weiß ich, es fängt nämlich so an, dass erstmal die Schwestern, die holen sich da, die finden so alte VHS-Kassetten im Keller. Und dann gucken sie sich an, also wirklich Found Footage. Verstehst du, die VHS-Kassetten aus den 80er Jahren, als sie klein waren. Mhm. Und die machen sie dann, und die laufen dann quasi, ne, so Found Footage und Found Footage. 16:9 trotzdem, ne, ich weiß jetzt nicht, ob so Heimkameras hier mit VHS-Kassette drin schon 16:9 waren. Natürlich das hätte man vielleicht nicht, dann auch wie ja. Blair Witch machen sollen im 4:3 Format, weil ich glaube nicht, die haben zwar Kohle, wie es aussieht mit dem Haus und so, aber ich glaube nicht, dass die da so eine schon größere Filmversion-Kamera hatten, was weiß ich oder so, ne?
Ach, man braucht eine größere Filmkamera, um 16:9 aufzunehmen, ja? Das wusste ich gar nicht.
Nein, aber eine professionellere, die dann wirklich direkt 16:9 macht, was lohnt sich ja für Heimscheißer, lohnt sich das ja nicht, 16:9 zu machen. Die wollen ja dann, gucken es eh auf den Heimfernseher, das ist 4:3, dann machen wir das Bild halt voll statt den schwarzen Balken und so, ne? Mhm. Und die haben sie jetzt bei den Dreharbeiten haben sie wirklich so eine Kamera genommen, da drin haben sie eine HD-Cam versteckt, ne? So im Gehäuse einfach. Jetzt okay. Bei den realen Aufnahmen, ne? So haben sie es halt gelöst, sag ich mal. Mhm. So, die gucken sich halt diese Videos an, da sehen wir halt, wie die beiden Mädchen, die eine ist ein bisschen älter, ist auch scheißegal. Die zwei Mädchen, die sind so 8 bis höchstens 10. 8 und die andere ist 1, 2 Jahre älter, vielleicht 10, so in der Richtung, ne? So Mädchen halt. Vielleicht sogar ein bisschen jünger. 8, 9, sagen wir mal sowas. Ich weiß noch nicht. Mal sehen, wenn Giacomo so alt ist, dann kann ich sagen, ob das so passt oder nicht, sage ich dann hinterher nochmal.
Okay, ja. Reichst du nach in ein paar Jahren.
Ja, ey, weil das echt immer so ist. Guck mal, wenn irgendwo Kinder sitzen, dann will ich die fragen, oder im Restaurant oder irgendwo, wie alt die sind oder so. Aber ich denke, das ist irgendwie, alles, was ich jetzt so denke, das ist creepy. Irgendwelche Kinder eben sowas zu fragen. Na, wie alt bist du denn? Gehst du zur Schule, weißt du? Das ist ja dumm, schon solche Gedanken zu haben, weißt du? Als wäre man irgendwie so einer, muss aufpassen, was es für einer ist, der fragt irgendwas. Weißt du, was ich meine? Egal, scheiß drauf. Gehen wir weiter. Und diese beiden Mädchen in diesem Haus, Eltern sind da, mehr haben wir nicht. So. Und dann kommt die erste Szene, der Typ etabliert wirklich dieses Haus, was wieder, das haben die gesucht, ne? Location, haben wieder ein echtes Haus genommen, wie das Oren Paddy schon gemacht hat mit seinem Film und darin gefilmt, ne? Was ja auch immer am günstigsten ist. Und es, die haben fast alles so gelassen. Die sagen, das sieht auch nach 80er aus, das spielt 1988, aber nicht so nach 80er Into the Face, weißt du, so, oh, wir hängen jetzt ein Poster von Zurück in die Zukunft auf, was weiß ich oder so, ne? Mhm. Überhaupt nicht, ne? Es wird erst natürlich, man denkt eigentlich die ganze Zeit gar nicht, dass das 88, das 80er spielt oder so. Fühlt sich jetzt so, bla, kein Handys und so, alles klar. Mhm. 4:3 Fernseher, okay. Und dann etabliert er das, weil der Vater da mit der Kamera durchs Haus läuft. Und das ist halt schon geil, ne? Dadurch checken wir halt, wie das Haus aufgebaut ist, wo die Zimmer sind, ne? Weil er ganz allein durchläuft. POV ist es natürlich gleichzeitig, was uns natürlich dann so ein bisschen noch gruseliger in diesem Found-Footage-Ding wird, ne? Weil oft stellen die Kameras hier nur hin, das war der Fehler des zweiten Teils, weil die überall Webcams hingestellt haben und alles so von Weitem nur gefilmt wurde, von so Camera-Angles, halt, ne? Als wenn sie oben in der Ecke im Raum stellen und alles so weit weg war und deswegen für mich auch weniger wirkte.
Okay. Ne?
Das kann man mal machen, aber das hatte so, da war man voll rausgerissen. Hier ist es POV, es ist wieder näher dran, so, wir sind mitten im Geschehen. Und da musste ich ausmachen. Weil der geht da durch dieses Haus, man hört einfach kein Geräusch. Geht da auch in dieses Zimmer, weil er ein Geräusch gehört hat, er. Geht da hoch und dann konnte ich halt nicht weitergucken, ne? Obwohl hier Kind und Dings quasi nebenan schlafen, alle da sind. Dann bin ich, musste ich am nächsten Tag mittags gucken weiter. Das ging ja nicht anders, ne?
Was für ein Lappen.
Ich kriege auch Gänsehaut
da und so, ne? Das ist so witzig, ey.
Ey, das geht echt nicht und so. Und auf der einen Seite, ne, what the fuck, Alter? Ich bin ja in Anführungsstrichen erwachsen. Aber ich finde es auch geil, dass ich Angst habe noch, dass ich diese Angst empfinden kann. Das finde ich halt geil, weil man halt, deswegen macht man das ja, ne, hier fliehen, bla bla und so, dass man vor sowas Angst hat, vor sowas dummen, banalen Geist oder irgendwelchen Geräuschen, als vor dem, was wirklich hier draußen passiert, was ja noch viel schrecklicher ist sozusagen in Realität. Cool, man ist halt abgelenkt. Ne? So, da habe ich weitergeguckt. Jetzt ist es so, dass eine der beiden Mädchen, die jüngere, hat so einen unsichtbaren Freund, Tobi. Mit dem spricht sie die ganze Zeit. Den sehen wir aber nicht. Wir sehen nur, wie sie immer redet. Der Vater hatte die Kamera irgendwo stehen lassen an und hat das dann gesehen im Nachhinein.
Warum hat er die Kamera stehen lassen?
Ich weiß nicht mehr, ich weiß es nicht mehr. Das war irgendein Grund, war wirklich, da war was. Keine Ahnung, der filmt die und so, bla bla und so, die hat das auch einmal vor denen gemacht. So, es war jetzt nicht mega geheim und so, ne? Aber der fragt sie dann, also wir sehen das ja die ganze Zeit dann. So, ob die jetzt nicht hinterfragen, wieso immer die Kamera dabei ist, ne? Ich meine, ganz ehrlich,
Warum, guck mal,
es ist auch so. Bei Horrorszenen, ne? Wieso nehme ich dann, wenn ich irgendwo passiert was, wieso nehme ich die Kamera mit, wenn ich alleine bin? Ist ja Quatsch. Wieso gehe ich nicht so gucken in dem Moment, ne? Weil das Wichtigste ist ja, dass ich Angst habe und gucken will, was da ist. Und nicht daran denke, ich muss das auch filmen. Aber ich sehe das so, jetzt mal, jetzt, wenn man es realistisch denkt, ich würde die Kamera sogar mitnehmen, weil es so eine Art Gefühl ist, als wäre jemand dabei. Mhm. Als wäre etwas dabei so. Deswegen würde ich das sogar, würde ich das so als, ey, lach nicht, Gens, du Arsch.
Meine Kamera, weißt du, ist dabei.
Das ist so, ja, das ist so.
Bin ich alleine.
Ja, ist es so, wirklich. Das Gefühl so ein bisschen, ne, dass man das filmt. So. Außerdem, komm, ganz ehrlich, wenn jetzt so ein Papa da aus den, in den 80er Jahren auf einmal so ein Spielzeug da hat, das nimmst du die ganze Zeit mit, Alter, und machst alles, was damit geht. Wenigstens die erste Zeit. Ist einfach so. Und filmst auch jeden Scheiß. Spielzeug findest es cool und so. Und, ne? Oder? Ja, ist doch so. So. Und sie redet halt aber immer mehr. Sie sagen so, okay, es ist ja klassisch und so, ne, wie hier mein Freund Harvey oder so. Man hat, okay, da ist es ja was anderes. Aber so Kinder haben halt Fantasiefreunde, labern mit denen. Aber es kommen immer mehr diese komischen Geräusche, die sie zwischendurch hören. Da ist irgendwas. Warte mal, jetzt muss ich gerade überlegen, was, wieso war nochmal der heftige Grund, wieso er denn überall Kameras aufstellt? Er stellt da nämlich überall Kameras auf. Frage mich auch, der hat echt cool und so. Gut, dass er auch im Monsterhaus, dass er dann die riesen Dinger noch so verteilt aufstellt. Warte mal. Warte mal, was war denn der Grund? Scheiße, irgendwas passiert, heftiges.
Ja, zumal die Nummer hängt ja auch schon da ein bisschen, also wir erzählen die 80er, das heißt, der stellt da Kameras auf, wo irgendwelche Kassetten drin sind und die dann laufen und permanent aufnehmen. Da genau, ist ja dann sagt, auch tendenziell spätestens nach 60 Minuten irgendwie Ende.
Ja, er sagt, er hätte irgendwie eine Kamera, das erklärt der andere Freund, fragt, da kommt mal ein Freund vorbei, der hat so eine richtig typische Garage, wo er so richtig so Videoset und so hat alles, ne? Mhm. Und wo er dann schnell die Sachen anguckt auch so und so sein Kumpel kommt und dann gucken sie sich das an und wie lange kannst du mit filmen? Er sagt so 6 Stunden.
Ja,
keine Ahnung. Ne? Ey, okay. Keine Ahnung, ich habe jetzt nicht nachgeguckt oder so, ne? Puh, keine Ahnung. Mhm. Wer weiß, was es da alles gibt und komisch, dann in schlechter Qualität oder dass er es macht wie beim Film und so, dass du dann einen kleinen Frame nimmst, wo du den Ton stattdessen und dass er, weil er hat auch immer ohne Ton irgendwie, das ist ganz komisch. Mhm. Kann sein, dass er deswegen mehr Platz auf dem Magnetband hat. Ich weiß es nicht, ist mir egal. Ja. Auf jeden Fall, aber ich denke natürlich jetzt auch ein bisschen so als Filmhandy darüber nach. Damals habe ich nicht drüber nachgedacht.
Du hast hier Technik-Lied zu sitzen, da musst du schon so eine Fragen, musst du schon mit rechnen.
Nee, lies einfach alles, Lee. So, Moment mal, wieso ist das denn so?
Lee fiel also bei Nope fiel ihm sofort auf, dass es nicht sein kann, dass der Song so langsamer wird, sondern er muss halt einfach sofort abbrechen, weil das ist ja kein, weißt du, ist ja nicht analog, das Gerät. Dass die Songs Moment. So langsamer werden, weil der Strom ausfällt und so.
Nein, der hatte den Vinylspieler da, der hat einen Plattenspieler ja, und das hat er digital laufen lassen über den Dings, deswegen geht das mit langsam.
Beim Plattenspieler ist das auch fein, aber mit allen anderen Sachen ist das Quatsch.
Ist ja im Autoradio auch so. Ja,
aber war noch irgendwo am Auto? Hm.
Wenn die Batterie,
war das das Autoradio?
Ja, wenn die oder Batterie aus ist und so weiter, muss ja sofort draußen. Die Musik aus sein. Das ist das, was Lee meint. Hat ja auch recht, aber.
Ja, aber ist ja auch egal jetzt. Komm, erzähl weiter.
Aber kann auch sein, okay, gehen wir dann, das sprechen
ich
wir nachher.
Ich wollte nur Technik Lee nochmal beschreiben.
Ja, okay. aber das ist ja wieder witzig. Das, egal, komm, jetzt nicht weiter. Jetzt bin ich, wo bin ich? Okay, auf jeden Fall stellt er dann Kameras auf und überlegt sich ja dann, jetzt kommt vielleicht die heftige Szene auch, überlegt sich dann, wie er mehr ganz Bild gespannt. Drauf kriegt. Die Küche und das Wohnzimmer ist so getrennt durch eine Wand, aber ist trotzdem offen, so mit 2 Türen, ne? Aber das ist nur so ein Wandtrenner. Und dann stellt er auf so einen Ventilator, umgebauten Ventilator, das Ding, der ja nach links und rechts dreht.
Ach.
Und da stellt die Kamera drauf, so schwenkt die immer nach links und rechts. Und das hat ganz langsam. Und das ist diese berühmte Szene, was auch so ein bisschen wie bei Invisible Man oder so, wie heißt denn der neue? Egal, gemacht ist. Die schwenkt ganz langsam, Kamera nach rechts und links. Und er wartet die ganze Zeit einen Jumpscare. Kommt aber nicht wirklich. Auf einmal sieht man da zum Beispiel dann ein Bettlaken und da ist was drunter. Und die Babysitterin sitzt da und das ist hinter ihr. Richtig geil, richtig klassisch, warte. Ja, das ist so witzig, hat sich das alle. Und dann in der nächsten Szene, da kommt es wieder zurück und man denkt so, gleich passiert was. Und dann fällt einfach das Bettlaken in sich zusammen.
Mensch.
Ja,
krass. What is happening here?
Aber es klingt ja schon so, weil du meinst, man rechnet mit einem Jumpscare, als wären das die Momente, die dir eben was geben. Also, dass die bei dir so eine Spannung auslösen, weil du quasi mit was rechnest, was dann gegebenenfalls kommt oder nicht kommt.
Ja, aber hier sind wieder gut, es gibt ja Jump und Jumpscare, es 1000 verschiedene Arten. Hier ist auch, wo der Vater am Anfang, wo ich dann Angst hatte und ausgemacht hatte, da hochläuft. Da ist nämlich, die wohnen in der Dachschräge, die beiden Mädchen, haben ihr Kinderzimmer. Mhm. Und da ist noch so eine Seite, wie so ein kleiner Gang. So ein kleiner Raum, so eine Tür, so ganz niedrig unterm Dach. Und da ist irgendwas drin, da vermuten die was. Da war das Geräusch auch. Und er macht dann die Tür auf und dann taucht einfach das Mädchen auf. Und das ist ja nochmal ein coolerer Jumpscare, wenn nicht das durch Musik Sound untermalt wird und so bam gemacht wird, sondern einfach nur das echtes Geräusch. Mhm. So sagt so, ah Papa, was machst du hier? Und man sich erschreckt und so, ne? Finde ich einen besseren Jumpscare. Also, wenn es so einen Jumpscare gibt. Bei dem anderen wird natürlich die Spannung aufgebaut, man erwartet, aber es passiert halt nichts. Mhm. Und trotzdem ganz ruhig. Und hier, das ist halt, hier gibt es ja natürlich keine Musik. Aber hier gibt es wieder, was wir im ersten Teil waren, was hier im zweiten fehlte, dieses Grundbrummen, dieses ganze, dieses Heftige, was wirklich mich irgendwie so triggert. Also wirklich Angst macht auch, ne? Wenn das Gefühl gibt, dieses Grundbrummen. Ja. C.
Okay.
Ne? Ich meine, was dann passiert, da wird es immer heftiger und natürlich redet sie mit einem Dämon. Dann passieren noch heftigere Sachen und so weiter und er glaubt das auch immer mehr, dass da was
Moment ist. Moment mal, du sagst jetzt natürlich, jetzt sind Dämonen plötzlich auch mit von der Partie?
Ach so, also das ist Panomaktivität, dieser Geist, ist ja in die einen Filmen ist das immer so ein Dämon, ne?
Loredana ist das, oder? Ist das Loredana?
Joronas Fluch.
Ach so.
Meinst du, Jorona, ja.
Okay, ich verwechselt.
Nein, ist es aber nicht. Ja, das ist immer so ein Dämon sozusagen. So einer, der die besitzt und über dieses Medium immer durch eine bestimmte Figur, hier im Fall ja die Mädchen, die auch später in dem Film, das immer bei denen ist. Deswegen auch von, ist kein Poltergeist, der nur in dem Haus ist, sondern immer bei den Figuren.
Okay.
Und die besitzt und so und in den Körper auch rein will, von der einen Welt in die andere, um dann alles, keine Ahnung was, ne? So.
Okay.
Ja.
Ja, so, aber klingt so, als hättest du mit dem mehr anfangen können als mit dem zweiten.
Ja, also ich gucke jetzt mal gerade, ob ich da irgendwas vergessen habe, so Meda, geil finde ich auch so Effekte zum Beispiel, dass der Sound übersteuert. Ne? Weil das natürlich wirklich mit der Kamera aufnimmt und wenn da was Lautes passiert, ein Brummen, das zum Beispiel ein Erdbeben oder so, dass das wirklich so laut ist und so übersteuert auf eine angenehme Art und Weise.
Okay.
Das wiegt auch irgendwie und macht es nochmal echter. Ja, weißt du, ja, so dumm, ne? Das ist nicht perfekt abgemischt. Also ist es ja, aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Oder ihr wisst, was ich meine.
Also die spielen offenbar sehr mit dieser Heimvideo-Optik.
Mhm. Wir wissen natürlich nicht, was du meinst. Wir wissen gar nicht, was das ist, übersteuert. Mit unserem genau, perfekten Sound.
Gibt's bei uns nicht.
Nee, was soll das? Das ist ein Wort, das kennen wir nicht.
Ja, genau. Jetzt gibt's hier Oren Peli, der hat das natürlich wieder mitproduziert und so weiter, ne? Geht ja alles über Blumhouse und so weiter. Das wurde der eines Jahr einer der erfolgreichsten Horrorfilme ever. Mit dem größten Start auch, ne? So vorher sind nur diese kommerziellen Sachen wie S zum Beispiel. Das hatte ich auch letztens, wer hören will, in der zweiten Folge schon alles erzählt mit Paranormal Activity 2. Der hat 5 Millionen gekostet hier.
Der dritte jetzt.
Der dritte, ja. 5 Millionen. Also auch wieder nichts eigentlich. Und hat, 207 Millionen eingenommen.
Alter. Weltweit. Das ist so krass, ey. Was die Dinger, das sind Cash-Cows, da ist mal alles zu spät. Wann kam der dritte?
Der war jetzt aus dem Jahr, du wolltest, habe ich es gerne mehr auf dem Schirm. Entschuldigung, habe ich sofort. Der kam 2011.
Okay.
Und der erste war ja 2006, 2008. Da kam der fast jedes Jahr. Weil der ja später nochmal ein Release hatte, wirklich und so, ne? Der wurde ja nochmal ein bisschen umproduziert und so. Das war ja dieses Ding, hört in der ersten Episode.
Mhm.
Yes. Und da sind jetzt so Sachen zum Beispiel, die Trailer, finde ich, sind gut gemacht, weil da viele Szenen drin sind, die so auf mega Schock. Da haben sie zum Beispiel so eine Art Exorzisten im Trailer. Ne? So einer, der sich auskennt mit Ouija Board und so, und der wird auf einmal sitzt da am Tisch und wird mit dem Kopf auf dem Boden so Jumpscare-mäßig gehauen. Die gibt's aber überhaupt nicht in dem Film. Dass sie ein paar Sachen nehmen, weil die sagen, im Trailer müssen ja ein paar Effekte rein, um die Leute reinzuholen, weißt du, so ein bisschen Theater. Haben die sowas reingebaut, ja.
Okay, aber da würde ich mich ja komplett verarscht fühlen, ey, wenn im Trailer dauernd Sachen stattfinden, die dann im Film nicht sind.
Ja, finde ich aber alles, finde ich das okay. Ja. Und um die Mädchen so einzuarbeiten.
Okay. Okay.
Nee, ich finde das gut. Ich finde das sogar gut, dass nicht so irgendwelche geilen Effekte, man sagt, okay, die habe ich schon im Trailer gesehen. So zum Beispiel auch Sketche, Witze, dass ich sage, okay, ja, den Lacher habe ich schon gesehen. Jetzt, die 5 Witze, die ich jetzt im Trailer gesehen habe, die natürlich gut sind und deswegen auch reinpackt, habe ich alle, kommen dann im Film und ich lache noch drüber, aber so ein bisschen so, ja, okay.
Nee, klar, das ist natürlich auch kacke, wenn die im Trailer zu viel verballern von dem, was
und wenn der Jumpscare dann kommt, ne, dann sage ich so, okay, es kommt gleich. Oh, ne, man vermutet sowieso, aber der gleich auf den Tisch geballert wird, weiß ich dann ja vorher auch schon, wenn das im Trailer war. Deswegen finde ich das ganz cool.
Ja, aber findet die Figur des Exorzisten denn generell noch statt im Film?
Nein,
oder?
Gar nicht.
Ja, siehst du, aber das finde ich zum Beispiel affig, wenn es hier um Dämonen geht und dann erzählen die im Trailer, dass da ein Exorzist am Start ist und dann gibt es den gar nicht im Film.
Ja, aber sie erzählen das auch nicht wirklich. Es ist wirklich nur so ein Bild. Man sieht den so und ich vielleicht ist er auch kein Exorzist.
Ach so, das
ne?
hast du.
Aber das sieht so aus, dass er mit denen da sitzt. Ja, aber ich vermute es mal so. Das ist für genau passiert was.
Ja. Ja. Okay, verstehe.
Ja der hat die Mädchen, zum dass sie reinkommen in den Film, hat das letzte Einhorn gezeigt zum Beispiel.
Mhm.
So für die Stimmung und so irgendwie, ne? Also ich finde das letzte Einhorn gruselig auch so, ne? Von der Grundstimmung. Ich weiß nicht, wie ihr den findet, Zeichentrickfilm von 82 damals. Ja. Also ich finde jetzt schon so, dass man sagen kann, das ist so ein bisschen albtraumhaft und so, ne? Mhm. Mal so ein wieder so ein richtiger Ja, das fand ich, deswegen, ich mag den Film auch. Auch so ein Weihnachtsfilm gewesen früher, fand ich cool.
Klar. Mhm.
Da gab's so ein paar Facts noch, was cool ist eigentlich auch, dann hat, konnten die zum Blu-ray-Release, wo die auch nochmal richtig dran verdienen, auch so an dem Film, gab es halt so ein Gewinnspiel und dann wurde in dem Haus, in dem gedreht wurde, konnte der hin und hat mit dem Team, die das Film gedreht haben, auch Oren Pilly und so, haben die dann den Film geguckt. Ist auch witzig. In dem Haus, in dem der gedreht wurde, das erste Screening, oder?
Mhm. Ja, das ist doch lustig. Ja, ist nett.
Ja, das finde ich eine geile Idee irgendwie. Und sonst, ja, meistverdiente Kohle, Franchise und so, von dem ganzen, ja, alles gesagt. Am Ende machen sie noch, After Credits Scene machen sie noch das alte Paramount-Logo von 88, sowas halt, ne?
Ach, okay.
Ja, dabei nett. Sind, ja.
Aber ich meine, es ist halt wirklich nicht verwunderlich, dass Blum überhaupt keine Notwendigkeit sieht, teurere Filme zu produzieren. Also wenn der solche Margen macht, warum sollte der überhaupt ein größeres Risiko eingehen mit einem teureren Film, wenn das Ding so funktioniert? Alter. Ja, also wenn du aus einem 5-Millionen-Film über 200 machst und da hast du doch keine Blu-ray verkauft, Alter, ey.
Das war ja meine Vermutung bei Nope, dass ich gesagt habe, dass der Film war mir zu groß, das ist nicht mehr seine Masche, so dass er diese budgetierten Filme irgendwie finanziert, sondern.
Ja, das ist ein unnötiges Risiko, was der ja ganz offensichtlich nicht eingehen muss.
Da hält er sich raus.
Krasser Scheiß, ey.
Ich finde auch, das ist dann ja auch mit Kopf und so weiter gedacht. Er ist ja wirklich dann.
Ja, ist clever.
Es ist wirklich so, ja.
Also ich meine, ich finde es, für mich ist unbegreiflich, dass sowas in dem Ausmaß funktioniert, aber ich meine, sieht man ja jetzt an dir, dass es da schon eine Zielgruppe für gibt. Weil das scheinbar eben, die bedienen da irgendwie so eine ganz grundlegende Angst, die ganz viele Leute irgendwie mitbringen.
Zielgruppe schreckhafte Italiener.
Mhm. Ja, das, aber da gibt es auch wieder andere Horrorfilme, wo die anderen so abgehen, mir fällt jetzt keiner an, frag dich danach, wo ich dann sage, tut mir nichts und so, ne? Also ist mir jetzt egal und so.
Da fällt dir keiner ein, das würde mich ja mal interessieren.
Aber wie gesagt, so zum Beispiel jetzt der zweite Teil, das fand ich eher lächerlich. Ne? Da hatte ich doch 3 Punkte oder so gegeben, irgendwie sowas.
Wie stehst du denn so zu French Terror, so Filme, die so richtig nach vorne auf die Fresse gehen?
Ja, die finde ich mega halt, ne?
Und da bist du aber nicht so, dass du schon so ein komisches Gefühl hast, wenn du die guckst oder so, da bist du relativ neutral oder was?
Ja, da habe ich keine Angst, bei den French Terror-Filmen, da habe ich keine Angst. Das ist für mich mehr so Thriller, heftig und so und ja, klar, wow und aufgeregt, aber ich habe da keine Angst, so eine Grundangst, so dass ich so zu Hause denke,
okay, also bei denen darf man das nicht zeigen.
Das ist was anderes und so, ne?
Okay.
Diese, ich liebe die und so und alles. Man hat trotzdem natürlich so ein laues Gefühl bei denen, ne? Weil die ja so hart sind und so heftig und so roh, aber nee. So dieses Angstding ist noch was anderes. Dieses doof gesagt Gespenster, ne? Diese Urangst irgendwie schon fast so mitgefühlt, ne?
Mhm.
Und das kriegt der hier wieder besser hin. Auch nicht zu 100% immer, ne? Also manchmal, der hat so kurze Längen oder auch etwas, was dann nicht so ganz wirkt jetzt 100%ig, ne? So horrormäßig, dass ich da Schiss habe. Und wie gesagt, ich habe mir jetzt auch tagsüber geguckt, ne? Das ist natürlich auch so ein bisschen so ein bisschen runter und so, ne? So, auch nicht zu dunkel gemacht und so. Ja.
Alter.
So ey, wenn ich Annabelle 1, ne, zum Beispiel, sowas, ne? Der nicht so gut ist, aber wo auch so ein Dämon einfach so eine Rolle spielt, was man auch die ganze Zeit nicht sieht und so. Das finde ich am schlimmsten, dass man die ganze Zeit einfach nichts sieht. Man sieht den null in diesen Paranormal Activity, sieht man ja nie einen. Außer so, ach, jetzt weiß ich wieder, wie er drauf kam, dass, dass er am Anfang da die Kameras aufstellen will. Der hat die Kamera da stehen und die wollen vögeln. Natürlich will er beim Vögeln filmen, ist ja klar. Was das erste Mal so eine Kamera, 80er Jahre, ich meine, gab es auch nicht auf die Chance, ne? Das gab es ja bestimmt selten. So YouPorn, Home-YouPorn. Und dann kommt wirklich ein Erdbeben und die gehen natürlich zu den Kindern, ne, um zu gucken, was ist, aber die Kamera steht da noch und vom Dach kommt.
Fürs Protokoll, Alessandro macht hier dubiose Handbewegungen.
Er macht gerade Montagsmal und versucht ein Erdbeben zu beschreiben. Sah wie Lambada aus, ey.
Wie witzig.
Das Dach habe ich gerüttelt.
Ach, das war das Dach? Okay.
Ach so, ich dachte, er macht hier den Helge Schneider, ey. Erdbeben.
Ja, ja. Genau. Alles bewegt sich. Nur die Figur bewegt sich.
Und da hat er. Dann kommt er. So, wie heißt das? Staub hier, Holzstaub, so, ne?
Was?
Späne,
so, was ist Holzstaub?
Späne, so, als würdest du eine Wand bohren, da kommt ja so Staub raus, ne? Wie heißt das?
Ach so. Ja, ist okay, Staub, ne? Ist Staub.
Ja, Staub. Dicker Staub. Und der geht runter, während die weg sind, und man sieht so, da ist was unsichtbar ist, weil der Staub sich da drauf legt, auf seiner Figur.
Ah.
Ne? Und das sieht er hinterher auf der Kamera und denkt so, was ist das? Und so, ne? Und
Alter, ich habe allein schon so einen Spaß damit, dass das du das Ding so feierst, ey, ist so lustig, Alter.
Und das ist, ja, das ist aber schon cool, weil das immer gruselig ist, weil sich da nichts passiert und ganz lange stehen bleibt und dann geht das so weg und der Stoff wird so runter, ne?
Das ist so
lustig. Das finde ich geil, weil man das nie sieht. Und bei Annabelle, da, deswegen kam ich ja drauf, weil man das nie sieht und so diese Dämon, außer mal kurz auch am Ende so ein bisschen, ist dann so, komme ich aus dem Kino nach Hause und dann muss ich ja. Wenn mein Bruder gefahren ist, mich abgeholt hat und ich dieses Jahr mit dem Auto gefahren bin, ne?
Was denn, Alter?
Ich kann nicht mehr,
Alter. Oh, wie geil.
Dann ist mich an der Straße raus. Lieb, Alter. Und dann muss ich so, weil unser Haus in der zweiten Reihe steht, muss ich so einen langen, dunklen Gang gehen, da ist nämlich kein Licht. Und das ist gruselig halt, ne? Wenn ich so aufs Kino komme und so, da habe ich echt Angst, bis ich da hinkomme und so, ja.
Okay.
Da hast du Angst, ja.
Also ich finde es so witzig, dass du so viel Angst hast vor Dingen, die man nicht sieht, also oder die nicht gezeigt werden.
Ja, weil Kopfkino, ich habe Fantasie halt von mir aus, ne? Oder wie du es nennen willst, ne?
Ja, aber hast du dann auch, also jeden Abend, wenn du irgendwie in dein dunkles Schlafzimmer kommst, hast du erstmal Angst, bevor du das Licht anmachst?
Nein, das nicht. Also so generell nicht, keine Grundangst.
Deswegen, da hat er nicht so viel Angst.
Nee, Grundangst habe ich nicht, nur wenn ich das so eingeschossen bin und das gesehen habe. Das ist dann verdrängt am nächsten Tag. Am nächsten Tag ist das weg, ja.
Das ist dann wieder gut, dass du so ein Gedächtnis hast, dann vergisst du, dass du in lebensgefährlichen Situationen bist.
Weil wenn ich jetzt nachts aufwache und mega Albtraum hatte, ne, dann bin ich im Arsch, Alter. Auch wenn jetzt meine Frau neben mir im Bett liegt. Da bin ich ganz im Arsch. Da mache ich ganz schnell einen Podcast an oder so, ne? Mache ein bisschen nichts und setze mich aufrecht ins Bett, so, ne?
Bist du echt da erstmal, kannst nicht nochmal einschlafen dann?
Das ist ja witzig.
Ey. Nee, da brauche ich ein bisschen. Da brauche ich auf jeden Fall Ablenkung, irgendwas. Stille, Dings geht nicht.
Ist abgefahren. Ja. Ich habe immer direkt weitergeschlafen.
Ich habe auch diese Wachträume. Kennt ihr das manchmal? Das ist aber voll selten. Dass dieses, was du weißt, du bist wach, aber kannst dich nicht bewegen und so. Und willst, dass du aufstehst.
Oh, das finde ich gruselig. Echt, das hast du auch?
Ja, das habe ich auch. Das ist in letzter Zeit nicht mehr, aber das ist richtig krass. Das ist so gruselig. Da kriege ich echt einen Herzinfarkt, so.
Das ist ja geil, ey.
Ja, und sonst habe ich nichts zu Paranormal eigentlich. Okay. Ja, das geil. Waren ein paar Spieler hier, die meisten haben dann hinterher so ein bisschen Serien gemacht, aber nichts Dolles. Nee, nichts, das ich jetzt kennen würde.
Ach so, also, klar, durch den Zeitsprung ist jetzt hier auch niemand von den Schauspielern von den Teilen davor beteiligt.
Genau, nur ganz am Anfang, die beiden Schwestern als Erwachsene.
Und dann springen die zurück.
Wie sie genau diesen Karton finden und das anmachen, was ich eigentlich ganz nett finde, so von der Idee, dass sie dann nochmal Found Footage nochmal so direkt erwähnen quasi, ne, weil es ja klar ist, wie sie diese Dinger finden und so, ja.
What's in the box?
What's in the box, ja. Ja, sonst Jumpscares, ja. Ja, das ist, was war noch sonst? Nee, das war's, glaube ich. Okay, nee, ist so cool. Ja, und das Geile ist, hier sind ein paar Visual Effects, was sonst nicht so stark war, Computereffekte. Aber viel ist halt handgemacht immer und das ist halt auch nochmal toll bei Found Footage und so, ne?
Naja, aber wenn, also nachdem du jetzt mehrfach erzählt hast, dass man hier eh nicht viel sieht, klingt es ja nur so, als hätten sie irgendwo einen Laken aufhängen müssen oder halt solche Geschichten.
Viel schon, viel
je
schon.
Je nachdem, das, was unter dem Laken ist, dann einfach wegziehen mit so einer Schnur. Ja. Ganz aufwendig.
Aber zwischendurch diese Dramatik, wenn die beiden Mädchen aufstehen und dann in diesem Zimmer sitzen, was auch geil gemacht ist, ne? Weil das finde ich, das ist das Heftigste und das Unerklärlichste für mich. Tut mir leid, dass ich jetzt so lange laber, ich bin gleich fertig. Dass, so die filmische Architektur, der filmische Raum, wie der dargestellt wird, das finde ich immer noch das größte Mysterium, dass man das hinkriegt, so gut zu machen und meist aber gar nicht weiß, dass man's, ob man es gut hinkriegt oder nicht. Die Architektur so im Film, ne, wie fühlt sich der Raum an und wie diese Bewegung und alles, ne, dass sich das so geil anfühlt. Und das hat in 2.0 funktioniert und hier ist es wieder wirklich gut, bisschen durch Zufall und so, ne, dass das so, wie es wirkt, so ist, wie es wirkt, wie man es auch Wirkung bringen will, dass das. Weil dieser Raum ist auch geil, da haben sie so Nachtlicht natürlich, so ein blaues. Steht die eine wieder auf, das eine Mädchen, spricht mit dem Freund. Lass meine Schwester in Ruhe, ich mach das nicht, bla bla. Dann steht die große Schwester auf und dann stehen die ganze Zeit und reden miteinander. Und das Brummen wird ein bisschen lauter und die schreien sich nur an und man sieht nichts, dass da was ist. Und man hat so Angst, dass die ganze Zeit was passiert. Und dann auf einmal nimmt zum Beispiel ein Mädchen, wird dann an den Haaren hochgezogen. Plötzlich, und das ist auch so, das ist so, puh, schon gut. Aber wie gesagt, diese Szene, wo nichts passiert, ist quasi am Himmel. Also, ja. Ich weiß, unerklärlich. Aber jetzt war es das. Ich bin raus.
Okay. Ja, dann lass mal hören, wie das so punktemäßig abschneidet beim Rest der Welt.
Ja. Also, du würdest schon sagen, Greg Nicotero hat hier seine Konkurrenz gefunden, ja.
Ja.
Was die Practical Effects angeht.
Voll.
Okay.
Die können wir auch machen, hast du ja gesehen. Ich habe den ersten Teil ja auch perfekt nachgestellt.
Ja, gerade da müsstest du ja sagen, so, eigentlich ist es einfach, das nachzustellen.
Ja, aber es kommt ja auch immer auf die Feinheiten an, ne? Um den Effekt einfach zu machen, das muss der Rest auch passen. So wie wir es eben meinten, wenn man Pullover hat und so, oder James Franco dann Stimme nachmacht, der Rest muss aus, sonst bla bla. Punkte. Soll ich das jetzt, oder soll ich gerade warten, oder?
Nein, nein, schieß los.
Okay, sag ich. Punkte, IMDb 5,8. Metascore 59.
Echt? Finde ich krass.
Tomato Critics 6 von 10. Also gleich wie im Metascore-Dings. Mhm. Audience 3,2 von 5. Letterboxd 2,6.
Mhm. Alright, Guess muss anfangen.
Ich sage 8.
Mhm. Das klingt sehr gut. Ich hätte auch 8 gesagt. Oder sage ich auch.
Okay. Sonst hätte ich jetzt gesagt, oh, sagst du das auch wirklich? Nein. 8 ist richtig.
Ja, schön.
Hast du schön beschrieben.
Ja, doch, kam rüber. Okay. Also ich finde es eh immer noch faszinierend, dass dieses Franchise bei dir so einen hohen Stellenwert hat. Aber natürlich
ja, der zweite und danach wird es ja auch schlechter, außer allem, was ich jetzt noch in Erinnerung habe, aber das seht ihr in den nächsten Folgen bei dem Banal.
Beim wievielten Teil sind die denn mittlerweile?
Ich glaube, die sind jetzt 7, wenn man so das Spin-Off zählt und jetzt ist ja ein ganz neuer, das ist ganz komisch geworden.
Also die nächsten 4 Rezensionen wissen wir jetzt von dir.
Ja, auf jeden Fall.
Vielleicht können wir das dann nochmal 4 mehr hintereinander einladen, um die Scheiße jetzt in Ton zu bringen.
Ja, jetzt heute wegen der 2 Auftragsfilme habe ich ja auch nur einen mit. Ne? Also sonst wären es ja immer 2, 3 gewesen oder so.
Sonst ist divers.
Mhm. Genau.
Verstehe.
Alright.
Ja, wir haben ja noch eine Support-Episode diese Woche. Ich kann mir vorstellen, was da kommt.
Nee, das ist jetzt, das ist ach wirklich so. Für die, das habe ich angefangen bei den normalen Episoden, das lasse ich auch bei den normalen Episoden.
Nee, du musst das splitten. Das mache ich auch so. Kill Bill in der einen und dann Kill Bill den zweiten dann in der Support-Episode.
Nee, das machst du nicht.
Doch, habe ich auch schon gemacht, wirklich.
Ja, okay. Mhm. Tricky.
Ich habe da keine Chronologie, dass das jetzt da rein muss. Aber ist egal.
Okay.
Okay.
Alright.
Machen wir weiter.
Machen wir weiter. Womit? Mit deinem Film, Guess, oder machen wir unseren gemeinsam jetzt?
Nee, das macht mehr Sinn, dass wir den gemeinsam machen, falls du jetzt wirklich mal weg musst.
Okay. Na dann, kommen wir zu Captain Fantastic.
Mhm.
Oder auf Deutsch, Captain Fantastic, einmal Wildnis und zurück.
Alter, der ist so gut, der Titel. Alter Schwede, Alter.
Ja, war für mich eine Erstsichtung.
Mhm.
Weiß okay. nicht, wie es euch da geht.
Ja, schon gesehen.
Du kanntest den schon?
Ich auch.
Du auch. Okay.
Schöne Grüße an Markus. Der hat sich den Film beim Punkteraten verdient.
Mhm.
Einer von denen. Und haben wir gesagt, rezensieren wir den mal zu dritt.
Ja.
Yes.
Wer möchte die Handlung erzählen?
Ich kann es gern versuchen.
Mach.
Es geht um einen Vater von 6 Kindern. Der wird gespielt von Viggo Mortensen. Der spielt Ben. Und da sind, glaube ich, 2 Jungs und 4 Töchter, wenn ich mich nicht täusche. Und der lebt fernab der Zivilisation im Wald mit seinen Kindern. Die lernen da jagen, die lernen klettern, die lernen, wie man Tiere häutet. So dieses, von wegen dieses Leben im Einklang mit der Natur. Keine große Technik, keine Telefone in dem Sinne. Also einer von diesen Familien, die sich so im Wald verschanzen und komplett gegen den Kapitalismus rebellieren und gegen irgendwelche Einkaufszentren und Co. Die Kinder lernen halt, die gehen nicht zur Schule, sondern die lernen halt primär durch Bücher. Bringen ihre Bildung, aber sie sind jetzt nicht irgendwie zurückgeblieben oder so, sondern die sind halt wirklich gebildet und haben halt durch Bücher so ihr Wissen sich angeeignet, aber denen fehlt halt so der soziale Umgang, weil die halt nicht viel mit Menschen zu tun haben da in ihrer Isolation. Die machen halt Yoga und dazu muss man sagen, die Frau von Ben ist gerade in einer Klinik in Behandlung. Und dann kriegt Ben die Nachricht überbracht, seine Frau habe sich umgebracht. Und ihre Eltern, Vater gespielt von, wie heißt er nochmal, Frank Langella, und die Mutter von Ann Dowd. Der Vater ist am Telefon, ist eher natürlich ein sehr konservativer Typ und kommen sowieso mit diesem Lifestyle von Ben nicht zurecht und haben ihn schon immer abgelehnt und macht ihn auch primär verantwortlich für diesen Selbstmord von der Frau.
Ja, ich glaube, da muss man kurz erwähnen, dass die Frau bipolar ist.
Genau, die war bipolar, also sie war auch in psychiatrischer Behandlung und hat sich dann letztendlich das Leben genommen.
Ja, und ich glaube sogar dieses, wir ziehen in den Wald, um da als Selbstversorger zu leben, war auch schon der Versuch, dass es ihr damit besser geht, als mit dem Leben in der normalen Zivilisation.
Ja, durchaus. Aber der Vater von ihr kann halt diesen Ansatz überhaupt nicht verstehen. So, ja. Warum dann? Warum ist. Und fühlt sich ja dadurch bestätigt, dadurch, dass ich umgebracht habe und sagt, sie ist halt auch.
Ja, genau. Nee, die, also klar, die machen den dafür verantwortlich.
Richtig.
Dass es so weit gekommen ist.
Und das sorgt natürlich dafür, dass sie ihm verbieten, zu Beerdigungen zu kommen.
Mhm.
Und sagen so, wenn du hier auftauchst, rufen wir die Polizei und lassen dich einbuchten.
Ja.
Und wenn er eingebuchtet wird, als alleiniger Versorger jetzt von den Kindern, dann stehen die Kinder und die ganze Familie eigentlich so vor einem Punkt, dass sie sagen, jetzt bringt er natürlich unsere ganze Bindung hier in Gefahr, wenn er da hingeht und lass uns mal lieber nicht zur Beerdigung gehen. Aber letztendlich ziehen die dann los, um ihrer Mutter oder beziehungsweise der Ehefrau die letzte Ehre zu erweisen. Die sind mit so einem Bus unterwegs, die haben da so einen Bus, mit dem man ab und zu Besorgung einholt. Und dann machen die sich da auf den Weg aus ihrem Refugium aus dem Wald, um zur Beerdigung zu der Mutter zu fahren. Und die waren noch nie, also die Kinder waren noch nie so groß in der Zivilisation unterwegs. Die sind halt gegen Kapitalismus und der älteste Sohn lernt halt zum ersten Mal irgendwelche Mädchen kennen in seinem Alter und so. Das kannten die halt alles nicht. Und das zeigt halt der Film diesen Werdegang von dieser Family.
Ja, der älteste Sohn übrigens von George MacKay gespielt. Ja. Und die haben auch alle ganz individuelle Namen, die auch explizit für sie erfunden wurden. Deswegen das auch nochmal so ein bisschen unterstützt das Ding, dass die halt nicht an der normalen Gesellschaft teilnehmen. Also wie heißt George MacKay? Bodewan.
Ja, fragen natürlich die Mädels, als sie fragen, Bo, wie ne, heißt, oder? Fragen sich auch so, was ist denn das für ein Name? Erklärt er ihn, den gibt es halt nur einmal.
Ja. Ja, und die haben alle weirde Namen, also Kelia, Vespier, Rallian,
ja.
Sajan, Ney und so.
Ja. Also wenn man die irgendwo so durch die Gegend ziehen sieht oder der Vater irgendwie beim Tanken ist, dann ist das wahrscheinlich so die Art von Familie, wo man sagen würde, Hippies. Ja. Weißt du, Ökos. Das ist so umgangssprachlich das, wo man die wahrscheinlich dann in die Ecke packen würde. Und das ist ja auch gar nicht so verkehrt. Ich meine, die leben ja schon so ein bisschen dieses Hippie-Life. Und
ja, das ist schon auch so eine sehr buddhistische Herangehensweise ans Leben, glaube ich. Aber eben komplett auf Selbstversorger ausgelegt. Deswegen werden die halt wirklich auch von klein auf, also die trainieren ja täglich, das hat schon auch so ein bisschen Drillcharakter, ne? Weil die Kinder können sich das nicht groß aussuchen, sondern jeden Tag stehen gewisse Dinge auf dem Programm, die gemacht werden müssen. Und das sind mitunter halt auch sehr gefährliche Dinge, weil da schon wirklich die Kleinsten, ich meine, wie alt ist da das kleinste Kind? Ey, vielleicht 5 oder?
Also. Ja, das Mädel.
Und die hantieren ja alle mit echten Waffen auch und so, weil eben, die müssen dann irgendwelche Tiere erlegen und häuten.
Klettern halt Felswände
hoch. Eben, da so im strömenden Regen irgendwelche Felswände hochklettern und halt echt gefährlicher Scheiß.
Wo sich ja auch der Sohn verletzt und also jeder Vater würde ihm dann wahrscheinlich zu Hilfe ein oder würde dann drüber kraxeln, die sind ja alle irgendwie gesichert. Aber Ben ist halt harte Schule und der sagt zu seinem Sohn, ja, hier gibt es keine Kavallerie, die plötzlich erscheint und dir hilft. So, ja. Du musst dich selber zusammenraffen und musst da irgendwie da diese eine Felsspalte erreichen. Man muss sich da selber jetzt irgendwie wieder raushangeln. Also,
ja, der will die halt komplett aufs Überleben trainieren, also dass die in der Lage sind, sich selbst zu versorgen und in der Wildnis selber überleben zu können. Aber das hast du ja schon angerissen, was halt komplett fehlt, ist so der Umgang mit der realen Welt. Die haben überhaupt keinen Bezug zu anderen sozialen Kontakten oder wie geht man überhaupt mit alltäglichen Dingen um, kennen halt nichts, was irgendwie mit modernen Dingen zu tun hat. Und das wird dann auch nochmal deutlicher, als die eben auf dem Weg zur Beerdigung sind und da Halt machen bei der Schwester von Ben, die normales
Familienhaus mit 2 Söhnen, ja.
Ja, das ist übrigens Catherine Hahn und ihr Mann wird von Steve Zahn gespielt.
Mhm. Schon witzig, Hahn und Zahn, egal, okay, cool.
Stimmt.
Das war mein.
Ey, mir ist vor allem aufgefallen, dass das jetzt schon der nächste Film ist, wo Catherine Hahn dabei ist, wo es eine ziemlich abgefahrene A Cappella-Version von Sweet Child of Mine gibt.
Mhm.
Weil du musst sofort an Step Brothers denken, Alter.
Klar.
Großartig.
Da können wir nochmal, wenn wir bei der Besetzung sind, können wir nochmal erwähnen, dass das Mädel, was George MacKay dann kennenlernt in seiner Rolle auf dem Campingplatz, wird gespielt von Erin Moriarty.
Mhm.
Die ist ja gerade auch ziemlich
The Boys.
In aller Munde, genau. Das ist Starlight von The Boys. Hier noch ein bisschen jünger.
Mhm.
Ja, dazu muss man sagen, von den 6 Kindern finden es auch nicht alle irgendwie gleichmäßig geil, diesen Lebensstil. Also besonders dieser kleine Junge, der sich auch beim irgendwie, das ist der jüngste Sohn von den beiden, also der
Rallian.
Genau, Rallian. Und George MacKay spielt ja den ältesten von allen Kindern. Und der verletzt sich ja dann auch bei diesem Kraxeln. Und bei dem merkt man schon an, dem gefällt dieser Lifestyle nicht. Und der ist fast schon so ein bisschen vom Typ Vater von ihr, weißt du, dass er das hinterfragt und dass er das nicht geil findet, dass sie hier irgendwie fernab dieser Zivilisation
sind
und dass sie
sich. Glaubst du nicht, dass das erst kippt durch den Tod der Mutter?
Also ja, da wird es nochmal bestärkt.
Ja, dass sie sich
ja, weil ich glaube, er ist dann nämlich auch so, dass er halt mit dem Schmerz nicht umgehen kann und dann zwangsläufig Ben dafür verantwortlich macht, dass die Mutter sich selbst umgebracht hat.
Ja, das auch. Aber ich glaube schon, dass der davor wahrscheinlich so nicht so einhellig begeistert war mit diesem Lifestyle und das auch nicht so geil fand. Und man merkt doch, dass der irgendwie sich da ganz wohlfühlt mit diesen beiden Jungs in diesem Haus, dass der da, dass der schon interessiert ist, was die da beiden machen und dass sie so am Handy daddeln und so. Und das ist halt so ein ganz normaler Junge, der aber andere Lebensverhältnisse hat.
Mhm.
Also sie sind nicht alle irgendwie so cool mit diesem Hippie-Leben.
Na.
Ja, das ist ja das Ding, ne? Also sie kennen ja nichts anderes, die Kleinen sowieso nicht, ne? Die kennen einfach nichts anderes. Dann können sie auch nicht sagen, dass es nicht gefällt, weil auch wenn sie jetzt in dem echten Leben in Anführungsstrichen da sind, wie die anderen Kinder auch sehen, die sind ja auch unzufrieden. Also es sind nur mal Kinder, ne? Oder ne? Und Jugendliche und so weiter, die stellen ja immer alles in Frage oder finden was nicht gut. Das gehört ja auch dazu, ne? Und jetzt eben, weil du schon gesagt hast, dass da was Heftiges passiert ist, dass man das natürlich noch mehr kommt und dieser Punkt. Was ist da los und wieso ist sie tot und dann nichts mehr mag und schlecht gelaunt ist, so ein bisschen Depri und so. Ne? Das ist ja alles noch so legitim eigentlich. Und jetzt nicht, dass du sagst, okay, das Leben stellen sie voll in Frage an sich. Weil sie es ja auch gar nicht können sozusagen. Also so, ich kann ja auch nur jetzt hier mein Leben in Frage stellen, weil ich andere kenne oder vergleiche. Die haben ja gar keinen Vergleich sozusagen. Ne? Mhm. Das ist ja dieser Standard. Und das ist ja hier so das Interessante. Ja. Das ist halt interessant jetzt, wie ihr findet, wie die drauf eingehen überhaupt. So dieses, ob es gerechtfertigt ist und nicht, weil es ja hier für und wieder gibt, was der Film eigentlich ganz schlau macht.
Eben.
Was ja, ich auch mega interessant finde, auch gerade in der Figur von Viggo Mortensen, weil er auch nicht einfach so ein Klischee-Hani ist, der jetzt nur so straight sein Ding durchzieht und sonst nicht für offen für andere Sachen ist und so. Ne? Er ist ja auch noch irgendwie da.
Er ist merkt ja auch selber, dass er in mancher Hinsicht Fehler verrückt. Gemacht hat oder dass er in mancher Hinsicht zu weit gegangen ist und hinterfragt er dann auch die Dinge, wie er sie bisher gemacht hat. Und das ist das, was du gesagt hast, ist sehr interessant, dass halt beide Welten da zeigt man halt das Für und das Wider, die positiven Seiten und die negativen Seiten. Also die normale, zivilisierte Welt sozusagen, da wird ja auch nicht alles irgendwie schön gemalt oder von wegen so, das ist jetzt nicht alles der Teufel, sondern auch da merkt man, dass es da Vorteile hat. Aber auch dieses naturistische Leben, da wird halt auch gezeigt, dass es auch Kacke sein kann.
Ich glaube sowieso, das ist die Frage, die der Film generell stellt, inwiefern das überhaupt verantwortlich ist, was Ben da macht. Weil es ja anfangs schon so etabliert wird, dass er eigentlich der Gute ist in dem Szenario, weil er seine Kinder so perfekt zur Selbstständigkeit erzieht.
Klar, das findet man erstmal geil. Alter, alles drauf, erste Hilfe, super, man weiß einfach alles jagen, aber können sportlich, sich mit Mädchen fit. Unterhalten.
Wissen Mörder Bescheid auch über sämtliche philosophische Sachen und politische Dinge und so, sind halt wirklich bestens gebildet, aber eben alles nur aus Büchern und haben halt keinerlei soziale Interaktion, wo du ja auch eine Menge lernst.
Richtig.
Und der Film stellt dann eben längerfristig die Frage, inwiefern ist das überhaupt verantwortlich, was Ben hier macht.
Ja, der verurteilt halt keine Seite. So von Grund auf, dass er sagt, so das sind die Guten und das sind die Schlechten. Das ist halt das Interessante.
Mhm. Ja,
das ist auch so witzig, weil ich habe auch überlegt, wieso die Eltern von der realen Familie, ne, also von der Frau, die Schwester, hier
haben. Nee, sie ist seine Schwester.
Seine Schwester war sie? Ah ja, genau, sowas. Genau, deswegen hat er auch einfach aufgelegt und so. Er sagte ja am Telefon, das fand ich ein bisschen doof, ich bin deine Schwester, damit erstmal etabliert wird, dass das die Schwester ist. Wieder so im Dialog, das Name, ich bin immer so getriggert, so, ne? Ich bin ja deine Schwester, ich bin für dich da, ne? Also, egal, das hätte man hinterher auch im Dialog.
Hätte man einen Jumpscare daraus machen können.
Genau, so ein langsam, so ein schleichenden. Weil Hahn und Zahn sind ja so Comedy-Leute, ne? Oder?
Ja, schon primär.
Und
primär.
Und nicht nur, dass sie die Filme machen, sondern sie sehen auch Comedy aus, finde ich.
Naja. Also ich finde zum Beispiel, Catherine Hahn war ja auch bei WandaVision, hatte sie ja schon auch eine große Rolle.
Da hat sie aber auch genau damit gespielt, weil sie eher so diese sympathische, witzige ist und ist das eben das, also wir wollen nicht spoilern jetzt, aber ne? Das war ja auch das Spiel damit, weswegen sie, weil die sitzt schon so eher so wie freundliche, so ein bisschen, für mich sehen die auf jeden Fall nach Comedy aus. Zahlen auch, die sehen so ein bisschen witzig im Gesicht aus.
Und nicht zu sagen, die sind
hässlich. Ja, total.
So, und das ist für mich schon bewusst so besetzt auch. Damit man nicht so jetzt so gediegene, wie Frank Langella, weißt du, unseren Skeletter hat, die schon eher so gediegen straight sind, ne? So solide, sondern die sehen so ein bisschen so aus, auch so wie so ein Abziehbild, so locker flockig, wir nehmen nicht alles zu ernst, aber es ist schon ein ernstes Thema. Weißt du, was ich meine? Die sehen so aus wie so typische Sitcom-Familie sehen die eigentlich aus. Die würde man in einer Sitcom so besetzen, so ein King of Queens oder sowas machen. Das ist auch so bewusst, das fand ich eigentlich cool und so, weil ich überlegt habe, wieso gerade die beiden auch
ja, irgendwie.
Ne? Das hat so, fand ich, weil das ist ja auch interessant, wenn da natürlich die beiden Familien aufeinandertreffen, wie dann dieser Vergleich, der da steht. Ja, der
Kulturclash.
Ja, das ist natürlich dann, wo man auch beides gut und schlecht findet, ne? Aber das sagt auf jeden Fall, wenn er da vergleicht, wie Gomorten sind, die abfragt, die Kinder wie die, natürlich ist es cool, aber was bringt das jetzt? So richtig gut war der Vergleich auch nicht, dieses Abfragen. Ne? Das hatte zwar eine Seite mit dem Wissen, aber ganz ehrlich, fürs Leben jetzt ist das auch in dem Fall jetzt egal gewesen.
Ja.
Obwohl die beiden ja auch extrem sind. Ne? Aber mit dem Wein fand ich wieder super. Und die Offenheit finde ich super, was ja interessant ist. Das ist immer alles oft, das wird ja zur Spitze gebracht, wenn die in den Bus fahren und dann das kleinste Mädchen, was da 5 ist, ne? Weil da wird das auch nochmal gesagt und so, hinterher, dass die das nicht hören will, dieses 5. Das mit dem Sex und dass er mal alles ganz trocken einfach erklärt, wie aus,
ja, aus dem Wikipedia. Geht ja über Vergewaltigung los, ne? Wo sie fragt, was ist Vergewaltigung?
Lolita hier und so weiter, ne? Das ist da halt, und wie sie das erklären, das ist interessant, das ist schön auch so wegen inhaltlich und wie sie abfragen und so, dass die wirklich auch nicht nur Wissen haben, sondern auch intelligent sind, ne? Als Bewusstsein und auch empathisch trotzdem, ne? Also ist ja immer noch ein großes Sozialgefüge, ist ja die Familie immer noch, die riesig ist und so, ne? Das schon, ne? Also immer noch was anderes, klar, aber in sich geschlossen ist es trotzdem so ein System, wo die aufeinander eingehen, bla bla, wo jeder seine Position hat, weswegen der kleine Junge, weil er eben der jüngste Junge ist, aber auch so mannmäßig ist, natürlich sich auch noch so fühlt, weil ich bin eigentlich ein Mann und so, weswegen, das ist nämlich auch so ein bisschen so das Ding und sich ein bisschen wehren gegen den Vater, was auch so kommt, gehört alles dazu, so Kleinigkeiten.
Ja, und es geht auch sehr stark um Zusammenhalt in der Familie, ne? Das ist ja auch ein Riesenthema.
Aber das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, dieses Nüchterne, dass der Vater mal dieses erklärt, so was Sex ist und so, da denkst du noch so, okay, ist direkt, aber es ist cool. Und dann erklärt er am Tisch, wo seine Schwester und ihr Mann versucht hat, so zu umschiffen, was denn mit der Frau passiert ist. Weißt du, so von wegen, ja, die ist jetzt woanders oder keine Ahnung.
Die war krank.
Genau, die war krank irgendwie. Und er sagt halt so, nee, die hat halt einen Schaden gehabt, so, die war halt kaputt und psychisch, und die ist dann irgendwie, hat sich dann irgendwie selber umgebracht, also so ziemlich, ziemlich bildlich dann halt irgendwie erklärt er das, und da merkst du dann so, okay, hier ist wiederum nicht geil, dass er diese Taktik anwendet, so direkt halt frei heraus alles zu sagen, weil du siehst halt, dass er Kinder durch verstört, so, ist halt auch nicht geil.
Echt? Okay, ich fand das gut eher.
Ja, ist witzig. Genau, ich bin bei Alessandro, ich fand auch, dachte auch so, okay, krass. Also ja, es ist halt auch da, ne, der Film stellt dann die Frage,
Pädagogik.
Wie viel Ehrlichkeit ist gesund?
Ja. Und welchem und wie du natürlich rüberbringst, weil in Bus macht das halt trocken wie ein Wikipedia-Eintrag. Am Esstisch ja auch, aber es fühlt sich halt nicht ganz so an. Also er sagt das natürlich immer noch nüchtern und so, weil er auch das immer so wie so ein Lehrer vorträgt, ne? Aber trotzdem finde ich es da noch wärmer als das andere, dass es versucht zu erklären.
Echt?
Und so,
ja.
Ne?
Okay.
Ich fand das wichtig, weil ich finde das ganz wichtig, gerade weil das ist ja nicht irgendwas so, dass da hinten ein Krieg passiert oder irgendwas und dass man nicht erklären will, dass die Leute da abgeschlachtet werden, was weiß ich, und vergewaltigt und so, sondern das ist jetzt deine Mutter, Alter. Da musst du erzählen, was passiert ist und so, ne? Oder von denen jetzt auch eine nahe Verwandte, ne? Was genau los ist. Da gehört Ehrlichkeit und Offenheit, ist das Wichtige. Das ist auch ein Problem allgemein unserer Gesellschaft, dass ja immer mehr voll oberflächlich, alles wird gezeigt, Instagram und Co. Aber nichts davon ist ehrlich, ne? Ja, auch nicht Realtalk, bla bla. Aber wirklich da einfach mal zu sagen, was Sache ist und so, ne? Das geht halt das Problem. Jeder gräbt die Sachen in sich rein und ist halt nicht offen und so. Das
ist ja, aber das ist ja hier die Frage, wie ehrlich kannst du mit Kindern in so einem Alter umgehen?
Darum geht's ja.
Und die Jungs, weißt du, haben die irgendwie ein Recht zu erfahren, dass ihre Tante sich umgebracht hat? Oder sind die besser bedient damit, wenn es einfach heißt, nee, die ist halt einfach gestorben? Also ich kann das tatsächlich selber voll nachempfinden, weil mein Onkel hat sich auch umgebracht. Also einer meiner Onkel. Und mir wurde auch jahrelang einfach erzählt, nee, der ist halt gestorben. Also das hat ewig gedauert, bis ich überhaupt rausgefunden habe, der hat sich umgebracht.
Oder was war das für ein Gefühl? Ist das
ja super komisch eben, weil ich habe mich natürlich auch, dachte auch so, okay, ich habe mich jahrelang verarscht ja lange oder damit, was? So was geht ab.
Ja, aber es ist halt eine Frage des Alters. Wann ist denn passiert? Also wie alt warst du denn, als es passiert ist?
Ja, super jung, klar. Also
das ist halt so, als Elternteil, ich meine, klar müssen sie dir erzählen, dass er tot ist. Aber muss man jetzt ins Detail gehen, muss man sagen, okay, der hat sich jetzt, keine Ahnung, jetzt als Beispiel wie in dem Fall, oder nicht in dem Fall, sondern dass man jetzt sagt, irgendwie, der hat sich eine Knarre in den Hals gesteckt und hat dann abgedrückt und so, das muss man den Kindern nicht unbedingt erzählen. Insofern kann man das ja, es geht ja nicht darum, nicht ehrlich zu sein. Also es geht darum, vielleicht so einem vierjährigen, fünfjährigen, unschuldigen Mädchen jetzt nicht alle Details irgendwie mitzuteilen, auch wenn es dann natürlich
ehrlich und direkt vor allem eben auch, was kannst du mit den ganzen Infos überhaupt anfangen? Was machst du denn damit, wenn du jetzt mehr weißt, wie eben, die hat sich umgebracht?
Ändert ja nichts.
Ja, aber das
Ding, also auf lange Sicht glaube ich eben schon, aber es ist halt die spannende Frage, ab wann kannst du das wirklich überhaupt verarbeiten oder genau. da was mit anfangen?
Genau.
Ja, so dieses Erklären finde ich aber schon wichtig, so da an dem Punkt. Also, weil das ja mit der Grundsituation auch zu tun hat, auch wie die Mutter sich fühlte und bla bla. Das wissen ja alle. Oder das sieht man, dass sie überhaupt nichts erzählt haben, den anderen die Kinder. Darum geht es ja, um das auch zu zeigen, dass die sind ja auch größer schon, ne? Auch wenn die immer noch 12 und 14 sind. Aber dafür
du meinst
so
jetzt
ein
die Cousins, dass die gar nicht wussten auch, dass ihre Tante
genau.
bipolar ist und all das.
Genau, dass sie überhaupt nicht wissen, was überhaupt los ist. Ach, das wird verdrängt, da wird gar nicht drüber geredet und so. Ne? Das zeigt das ja auch mit der Szene. Ja. Und ja, Viggo Mortensen könnte es natürlich wärmer erzählen, ne? Und nicht so sagen, so die Krankheit wieder so Wikipedia-mäßig so erzählen. Ne? Das, so ein Mittelding ist da wieder so das Ding. Ne? Klar, aber so ganz verheimlichen, das ist wieder so, was sie hier zeigen. Die zeigen halt beide Extreme aufeinander. Ne? Das ist halt schön und man soll sich dann selber die Meinung bilden, weil der Film macht das ja, dass er da wirklich relativ neutral bleibt, glaube ich. Ne? Auch wenn er, ja, weil man selber ja sagt, ja, das ist cool, wie wir am Anfang gesagt haben, die können alles, aber das Risiko ist halt da und halt dieses Nicht-Familie, bla bla und so. Ne? Weil jeder hat ja diesen Gedanken hier in der Welt, scheiß Nachbar, Steuern, Alter, ich gehe einfach in eine Hütte in den Wald und lebe da allein, lass mich alle in Ruhe und so, ne? Ich habe Recht auf mein eigenes Leben. So, ne? Dieses Ding, was ja total utopische Quatsch ist und so. Aber, ne, so, das ist ja alle. Und die haben es halt gemacht. Und dann kann man halt sehen, was da so passiert, ne? Denn wenn man dann wieder sagt, das machen viele und alle leben so im Wald, damit man das soziale Gefüge hat, wäre wieder Quatsch, weil dann wird wieder so ein System entstehen und bla bla, dann wäre alles wieder, weißt du? Das ist wieder so.
Alle ziehen aus der Stadt in den Wald.
Ja, genau, dann ist wieder
und
da.
Die Stadt ist
Probleme,
einsam.
Grenze, was ist da und so, ne? Das ist, ja.
Da wirft er hier so einen philosophischen Diskurs rein, der Alessandro.
Naja, aber ich finde, der Film hat auf jeden Fall philosophische Ansätze.
Ja, ja, hat auch, definitiv.
Ja, total. Und das macht er schön, weil er macht das richtig lustig und angenehm und nicht anstrengend.
Und mit Herz.
Sehr viel
ja, Herz. Mit Herz. Ey, ich hatte auch, als sie gesagt hat, Captain Fantastic, der war zu lange her, ich habe auch direkt gesehen, damals wegen Oscar-Verleihung und so. Und ich dachte so, scheiße, der wird anstrengend, ne? Weil der so schön traurig ist und so, ne? Das ist schon richtig heftig, so mit der Familie, mit der Mutter und die Welten und so und den Kindern da sowas zu verheimlichen, vielleicht irgendwie, also die äußere Welt zu verheimlichen, dass es anstrengend emotional ist und so, ne? Aber ich war wieder überrascht, mit
aber
welcher Leichtigkeit der das macht.
Nee, ich finde auch, die Tonalität ist insgesamt eher leicht gehalten.
Nein,
ja. Also
nein,
gerade
ich meine,
dieses Thema.
Schön, ja, das meine ich doch. Das ist so ein Thema, ist traurig eigentlich, so schön traurig. Aber der macht es schön
der
witzig. Leicht, der ist richtig lustig. Und so, ne? Der hat richtig lustige Szenen auch. Mega.
Kinder sind toll.
Ja, und eine tolle Bildsprache auch. Also deswegen, ich war sowieso beeindruckt, dass ich gesehen habe, wer hier fürs Drehbuch und für die Regie verantwortlich war, weil ich meine, ich kenne den natürlich primär als Gavin Belson bei Silicon Valley.
Nicht nur du, ja.
Matt Ross, ganze 7 Regie-Credits und jetzt auch zuletzt ja Gaslit gemacht. Da habe ich mir eine Episode von angeguckt, war nicht sonderlich gehuckt. Aber. Also ich finde, mit dem Film hat er echt ein ordentliches Brett hingelegt. Ey, das ist echt ein geiler Film. Ich war schwer beeindruckt. Und ich meine, wie geil ist denn bitte, also klar, ist ein Detail, ne? Aber wie cool, dass Ben und seine Frau, Leslie, dass die mit Nachnamen Cash heißen.
Echt? Okay, das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Ach so.
Habe ich wieder nicht so hier so Namen.
Ja, er heißt Ben nicht. Cash und das finde ich natürlich gerade gemessen daran, dass er eben gerade sowas wie Geld als Zahlungsmittel halt komplett abgeneigt ist und die eben als Selbstversorger leben und ja bestenfalls Dinge eintauschen, ne? So die stellen dann irgendwelche Dinge her, die sie irgendwo eintauschen können.
Ja, das diese Kleinigkeiten manchmal, wenn die zum Beispiel Straußen mit der was ist das denn dann, wenn das die mit der Schwester da reden, Zahn und Hahn.
Ja.
Und dann so, psch, wir haben Nachbarn, so das wieder auch. Ne, dass wieder darum geht, mehr, was die Nachbarn denken und so, wird ganz kurz nur ein, ohne Fokus und sowas, dachte ich auch, wie soll das und so, ne? Diese ganze Kacke, es geht hier um was ganz anderes wichtig, wir sind für uns und, ne, was soll uns das jetzt interessieren, weil wir ein bisschen laut mal kurz sind, ein paar Minuten. Das sind so schön eingewobene Sachen zwischendurch, das finde ich auch, fand ich auch mega, ja. Wenn du jetzt sagst, das auch mit dem Namen zum Beispiel, mit dem Nachnamen, ne? Oder als sie einkaufen im Supermarkt, also einkaufen gehen, habt ihr gehört, was da läuft im Hintergrund? Das hat sich für mich angehört, wie Celine Dion Titanic.
Ja, war es auch.
Was, ne?
Das war mein Hardwohlgehorn.
Total ganz leise, ja. So richtig geil. So, dass wir sind jetzt in der Welt hier, bla bla. So richtig hier, kommerzielle Welt. Wir sind angekommen, das ist die und so, ne? So ironisch und so. Aber auch ganz leise gespielt im Hintergrund, dass es fast nicht auffällt, ohne nur instrumental. Gut, ey. Und Viggo Mortensen ist auch cool und so, passt in die Rolle perfekt für mich. Die Kinder waren auch alle geil.
Macht das
also,
sehr gut.
Ich fände es sowieso, ich finde es ehrlich gesagt krass, weil Viggo Mortensen war jetzt schon 3-fach Oscar nominiert und wenn du die Rolle siehst zwischen Eastern
Promises,
Leo,
ne?
Tödliche Versprechen und dem hier, was der für eine Range hat und er ist halt immer so authentisch. Bei Green Book war er nominiert und für den hier war er nominiert. Das ist einfach ein krasser Schauspieler. Der muss auch
der kann perfekt
später einen
Italienisch.
Oscar kriegen. Das ist richtig gut.
Also ich meine jetzt gerade in dem Jahr, ne, so Casey Affleck hat den für Manchester by the Sea bekommen.
Okay.
Wie ich das finde, weißt du ja. Also, dass der hier gegen Viggo Mortensen gewonnen hat, ist schon hart.
Ja, das
aus meiner Perspektive. Also, weil ich finde auch, Viggo Mortensen passt hier perfekt auf die Rolle. Und ich habe dann nachgelesen, der hat ja wohl selber auch eine Zeit lang auf eine ähnliche Art gelebt. Ne? Der hat in Argentinien lange gelebt und war da auch eben so ein bisschen selbstversorgermäßig unterwegs. Deswegen, also das hat da tatsächlich einen ansatzweise realen Bezug. Und das finde ich schon cool. Weil er verkörpert es toll. Also du glaubst dem halt, dass das so ein Aussteigertyp ist.
Der ist auch mitproduziert hier, ne, auch, oder?
Ach so, das weiß ich nicht.
Der ist auch immer dabei. Egal, komm, jetzt will ich nicht immer sagen, was wir da...
War ja auch kein wirklich großer Film. Also er hat 5 Millionen gekostet, aber der macht nun wirklich eine Menge richtig. Ey. Ich finde das wirklich bildsprachlich und so. Ist ein wahnsinnig rundes Ding. Geht knappe 2 Stunden, die merkt man auch nicht groß, finde ich.
Überhaupt nicht, das ist nie langweilig und so, gerade weil es auch so ein Thema ist. Es ist null, zieht einen so durch. Zack, man ist nur die ganze Zeit gespannt.
Und ich meine, weißt du, was ich für einen Gedanken hatte, Alter, nach der Eröffnungssequenz? Dachte ich dann sofort, ey, warum heißt dieser Film nicht The Killing of a Sacred Deer? Das würde hier so viel, nee, ohne Scheiß, das wird so viel besser zu diesem Film passen als zu dem Lanthimos-Film. Da wird nicht ein Tier getötet und hier ist es gleich in der Eröffnungssequenz. Und das, gerade weil die ja auch so mit dem Umgang und Natur und was wir von der Natur geben und zurückgeben und so, das hätte der Filmtitel so viel besser gepasst. Also auch sowieso mal besser als Captain Fantastic, weil den finde ich irgendwie so nichtssagend, den Titel. Aber ja, ist mir irgendwie, war so ein Gedanke, der in mir hochschoss. Ich dachte, es wäre bessere Titel gewesen.
Ey, hast du recht. Ey, ich muss doch gerade, ich habe mir notiert, die Szene, als der Junge halt dieses Mädchen kennenlernt, dann dieser Wohnwagensiedlung und er, ne, das Ding da macht und dann geht sie rein in den Wohnwagen und er sitzt da auf dem Knie und dann geht diese elektrische Stufe da so hoch, ne? Auch mega gemacht. Timing, so lang wie nötig, perfekt und so. Das war auch so witzig, dass diese Kleinigkeiten, also mega Gefühl dafür. Ding, ja. Alter, richtig heftig und so. Wirklich, das war richtig witzig.
Ich war auch schwer beeindruckt von George McKay, wie er Yoga macht. Alter Falter, ey. Das ist auf jeden Fall mal für Fortgeschrittene.
Hat er sich auch vorbereitet für. Hab ich gelesen.
Ja, hat er sich, also, aber das geht auch nicht anders, Alter, weil der macht da wirklich ein paar Übungen, die du nicht einfach so machst. Das ist jetzt hier... Also jetzt noch nicht der dreifache Axel.
Leistungssport.
Das ist auf jeden Fall für Fortgeschrittene, was der hier macht.
Wie fandet ihr das Ende, das letzte Bild? Jetzt ohne zu spoilern. Was für mich auch egal wäre, was in dem Film, aber schön, ne?
Ja.
Oder? Ja, weil das nochmal ganz anders, das ist ein super Ende. Das ist so schön auf den Punkt und so. Ohne irgendwie Theater, ohne Blödsinn. Klar gehen die nochmal ab vorher, aber das ist einfach, wow, perfekt. Rund ist so rund. Und somit nochmal selber und gefühlt so gut.
Ja gut, jetzt könnte man natürlich sagen, also auch hier beim Versuch nicht zu spoilern, dass die im Grunde an einem ähnlichen Punkt sind wie am Anfang. Aber es ist ja trotzdem eine Menge passiert bis dahin. Ne?
Ja, der eine oder andere wurde schon charakterlich ein bisschen geprägt und sich ja auch ein bisschen verändert und selbst...
ja, ich würde sogar sagen alle.
Alle, selbst Ben hat ja schon eine Wandlung gemacht.
Ja.
Also das finde ich ja gut, dass er nicht so ein Grund auf komplett anderer Typ ist jetzt im Laufe des Films. Dass er sich so entwickelt, dass du sagst, das ist gar nicht mehr der Charakter, den am Anfang war.
Nee, eben, das wäre Quatsch.
Sondern dass es nur so Nuancen sind.
Ja, nee, deswegen, ich fand das Ende auch cool. Ist eben insgesamt für mich ein sehr, sehr runder Film.
Wenn man jetzt denkt so, kann man auch wieder sagen, ne, okay, jetzt sind sie dann so mehr oder weniger in der Welt, ne? Aber sind halt voll die Terminator.
Ja, ja, eben.
Versteht ihr? Also das ist geil, Alter. Du hast so ein Bootcamp, ne? Ein paar Jahre. Und jetzt kommst du alle, bist so ein Übermensch, Alter. Nietzsche sei Dank, ey. Das ist richtig krass.
Ja, ja.
Gut,
ey, mein, wenn die jeden Tag so ein Training vollziehen, dann müssten eigentlich auch körperlich alle die krassesten Maschinen sein.
Ja, das ist ja auch geil, wieder eine Kleinigkeit, wo der Arzt dann sagt, so alter Schwede, die ist top und so, ne? Ja. Was ist das und so? Die ist so offen.
Die hat so eine krasse Muskulatur bei so einem Sturz, das hätte anders ausgehen können. Ne?
Ja, vor allen Dingen, wie die in dem Diner sitzen und die sagen so, und die sehen zum ersten Mal diese ganzen übergewichtigen Menschen so und die sagen so, warum sehen die denn alle aus wie Hippos? So, warum sehen die alle aus wie Nilpferde? Und diese ganzen vollgefressenen Typen da, die Amerikaner.
Sind so die gut. Alle krank und so? Das ist gut.
Ja. Und die sind dort alle voll in Shape.
Gut. Ja, schöne Kommentare, Seitenhiebe, alles so, aber integriert und so schön in Dialoge und passend und so.
So, warum gehen wir jetzt? Because there's no real food on the menu.
Und da muss man auch echt sagen, ja, das stimmt nun mal, Alter.
Ist halt der Punkt, ja, klar.
Ja, das ist einfach so.
Deswegen, ja, da ist ja was dran, ey. Wir sind alle hart, zuckersüchtig und sonst was, also
logisch. Aber trotzdem denkt man in dem Moment so irgendwie schade für die Kinder, dass die sowas mal probieren, weil irgendwie ist es ja lecker. Also man denkt so wieder beides da in dem Fall. Das ist wieder so magisch und so, das ist gut.
Zivilisation hat auch viele guten Seiten, darf man nicht vergessen, ja.
Aber es ist so, wie Gerst gesagt hat, der Film verurteilt nicht. Mhm. Na, also er greift nicht groß Partei für die eine oder andere Seite, sondern es wird eher so aufgezeigt.
Ja, deswegen auch so ein bisschen das letzte Bild, was sie uns zeigen, dass sie uns das wieder überlassen, ob das jetzt, ne, was da ist zu sehen und so. Findet, ne? Das ist so kommentarlos. Wir kommentieren das dann und so, ne? Ja. Das ist schön.
Ja, finde ich auch. Mensch, klingt ja so, als würden wir das alle recht ähnlich sehen.
Ja.
Klingt so.
Wunderbar.
Da hat Marc uns ein Tier anscheinend, hat er uns einen Gefallen getan.
Aber ja, du meintest ja eben, in letzter Zeit kamen da gute Sachen.
Ja, der hat bei mir eine gute Serie hingelegt. Ja. Definitiv, da war noch kein großer Ausrutscher dabei. Mhm. So wie Atom Bomb, der hat auch eine gute Serie hingelegt. Rückwärts. Echt? Und nach hinten.
Ja, da bleibst du dann mit ein paar gute, ein paar schlechte.
Ja, wollen wir zu den Punkten überleiten. Mhm. Geht eine Stunde 58, kann man vielleicht sagen, knapp zwei Stunden, ist aus dem Jahr 2016. Und die Punkte, IMDb ist bei einer 7,8, Metascore 72, Rotten Tomatoes 7,1, 4 von 5 vom Publikum und Letterboxd gibt eine 3,9 für Captain Fantastic.
Mhm. Ich hätte gerne nochmal ein Fazit von Alessandro. Und von dir eigentlich auch gerne. Guess. Bin noch so ein bisschen planlos, was eure Punkte angeht.
Ja, ich bin selber planlos gewesen. Ja, es ist ganz schwer einfach für mich.
Also ich gebe euch einen Tipp. Ich fand den sehr schön. Mir hat der voll gut gefallen. Ich fand ihn bei der ersten Sichtung schon toll. Ich habe nicht mal bei Letterboxd geguckt, damit ich da nicht irgendwie beeinflusst bin, irgendwie von der vorigen Punktevergabe, sondern habe jetzt nochmal erneut irgendwie meine Punkte vergeben. Mhm. Aber ich muss echt zugeben, dass ich jetzt gerade während der Rezension von uns und während euren Punkten, ist das eins der Male, wo ich dir noch einen halben Punkt aufgewertet habe, wo ich gesagt habe, irgendwie sieht das zu wenig aus, was ich habe. Das als Tipp. Aber okay. Das ist bei mir jetzt gerade noch einen halben Punkt gestiegen durch eure Meinung.
Ah, okay.
Ja, das ist schön, wenn das Spaß macht zu labern und so, ne? Ja. Und nochmal das so aufgewertet, wie man sich selber so hochschaukelt, im positiven Sinne. Voll gut.
Das stimmt.
Haben wir doch noch was Gutes.
Der ist schon rund.
Ja, also was soll ich sagen? Also ich finde es toll vom Inhalt her, vom Bild, vom Schauspiel her, vom Thema her. Ich habe da sozusagen nichts dran auszusetzen. Mhm. Ne? Ist aber jetzt auch, ich habe da nichts dran auszusetzen, ist aber jetzt auch nicht der Film, wo ich sage, weißt du, ich weiß nicht, irgendwie was fehlt mir was, ich kann es aber nicht sagen, obwohl alles perfekt ist. Wisst ihr, das ist so ein bisschen...
Nee, verstehe ich gut, klar.
Ja, okay, ist so ein Bauchding. Kann ich schlechte logisch. Worte ausdrücken jetzt ohne...
Ja. Das ist wie dein Sexleben, ich verstehe das schon, ja.
Hey, war gut, aber irgendwie...
Irgendwas fehlt, aber du kannst nicht definieren, so, ne? Eigentlich ist cool. Ja,
alright.
Diesmal musst du anfangen, Leo, oder?
Ja. Das ist trotzdem gar nicht so einfach. Ich sage, ihr seid beide bei 9. Mhm.
Das rate ich jetzt?
Nee, guess.
Okay.
Ich sag, ihr seid beide bei 8,5.
Und ich sage auch, ihr seid beide bei 9.
Also ich bin bei 9.
Du bist bei einer 9.
Das ist schon mal richtig.
Bei mir war die ein bisschen zu euphorisch. Ich war bei einer 8 und bin jetzt bei einer 8,5.
Okay.
Hochgesprungen, also 8,5 von mir.
Ja, ich bin auch bei einer 9.
Du bist auch bei einer 9? Mhm. Ja, schön.
Okay, krass. Habe ich trotzdem den ganzen Punkt hier verkackt mit euch. Aber dann klingen wir doch für Leo und Alessandro hier.
Ja, auf jeden.
Danke.
So, Alessandro und ich nehmen jeweils einen halben Miesen mit. Und Guess einen Miesen.
Eieiei, das sieht nicht gut aus.
Ja, du bist aktuell bei 2,5 Miesen. Alessandro bei einem Miesen. Uiuiui, und ich bei 1,5.
Na gut, die 2,5 ist ja dann gleichzeitig mein Endstand. Das weiß man ja schon.
Ach so, stimmt. Ja klar, weil du hast nichts mehr. Mhm. Ja. Ja, gut, dann...
Krass, dann entscheidet sich das zwischen euch beiden.
Mhm. Ja, da verkacke ich jetzt wieder so mit 13 daneben oder so.
Kann sein, ja.
Ja, aber das Ding ist, ich müsste jetzt wirklich demnächst los, deswegen sieht es so aus, als müsste Alessandro dann für mich die Punkte raten.
Okay, das heißt, du übergibst Alessandro die Verantwortung für deine Punkte.
Ja, geht ja nicht anders. Was soll ich machen, Leute? Ich muss arbeiten.
Sag doch den Film, Guess, und dann gibt er eine Punktzahl und ich kann das noch ändern, wenn ich möchte, hinterher. Nur so schon vom Gefühl her.
Ich soll jetzt im Vorfeld, bevor er rezensiert hat, Punkte vergeben.
Er sagt, das Neue.
Ja, er sagt nur, und ich ändere das aber noch. Ich kann das noch ändern. Aha. Auf der Basis.
Okay, okay.
Ja? Wollen wir so machen?
Das ist so ein Mischmasch.
Okay. Ja, dann muss ich erstmal wissen, um welchen Film es geht.
Genau, sag an.
Also erstmal, es ist ein Polizeithriller, wo du weißt, ich bin ein Fan von Police-Thrillern.
Ja.
Er ist von 1991, heißt Ricochet mit Denzel Washington in der Hauptrolle.
Okay.
Keine Ahnung.
Brauchst du noch mehr Infos? Der Regisseur Russell Mulcahy ist der Regisseur von Highlander. Der hat auch Resident Evil Extinction gedreht. Mhm. Das Drehbuch ist von Steven E. de Sosa.
Oh.
Der Autor von Phantomkommando. Ja, okay. Street Fighter mal außen vor. Aber stirb langsam. Nur 48 Stunden und so weiter und so fort.
Okay.
Der hat das Drehbuch von Ricochet geschrieben.
Pass auf. 8 Punkte.
Punkte, sagt Lee.
So, Basis. Dann klinke ich mich jetzt hier aus, beziehungsweise komme vielleicht gleich nochmal wieder. Ich räume mal meinen Scheiß zusammen. Guess rezensiert jetzt seinen Film.
Mach mal gut. Dann muss Alessandro mir zuhören. Hast du ihn gesehen?
Nee, habe ich nicht. Ich noch nie von gehört, nicht mal jetzt. Ricochet? Ich verstehe nicht mehr das Wort.
Ricochet. Also praktisch so Streifschuss ist das, glaube ich, oder?
Ah, ja, okay. Das Wort kenne ich nicht.
Ist das nicht ein, die ist noch in...
Ist das nicht ein Querschläger?
Ein Querschläger ist es richtig, ja genau.
Boah, so Alter, Querschläger. Wenn ihr, das, ihr wisst, was Querschläger so ungefähr ist? Ihr seid verrückt.
Ja, ja, aber gut, ist krass. Ich hätte gedacht, dass du auf jeden Fall zumindest schon mal was davon gehört hast.
Nee.
Aber abgefahren. Also Denzel Washington 1991, voll in seiner Prime. Man muss echt sagen, krass gut aussehender Typ. Weil er echt schnittiger Kerl, da sieht wirklich gut aus. Der spielt Nick Stiles. Du siehst am Anfang schon von dem Film, er spielt da Basketball. Gegen seinen Kumpel, Ice-T. So auf der Straße und hin und her. Und ey, Denzel Washington ist wahrscheinlich der einzige Typ in dem Alter, der so ein halb bauchfreies Shirt tragen kann und das immer noch cool damit aussieht. Und ist halt super jung und so. Und,
ja, geil.
Wir bekommen halt mit so am Anfang so, dass es so Gangster sind, weißt du, und du denkst halt so, ist so ein Gang-Szenario, so irgendwelche jungen Schwarzen, die da so B-Boy spielen gegeneinander. Und dann steigt Ice-T aber in sein Auto und Denzel Washington steht so am Zaun, verabschiedet sich von ihm und sagt so, was ist mit deiner Zündung, ist die kaputt? Und du siehst halt an der Zündung vom Auto, dass sie so zugebunden ist und so, weißt du? Also, dass das Auto kurz geschlossen wurde. Und dann sagt Denzel Washington halt so, in der Rolle von Nick Stiles, sagt er halt so zu seinem Kumpel so, ja, ich glaube nicht, dass wir uns nochmal sehen können. Also, ich glaube, das war hier unsere letzte Basketball-Session. Und dann kurz danach erfahren wir, der Typ ist ein Bulle. Denzel Washington spielt einen Polizisten, der ist Cop, so. Der kann halt nicht mehr mit den Gangstern rumhängen so und Basketball mit denen spielen, sondern der weiß, okay, der ist jetzt, steht auf der Seite des Gesetzes und deswegen trennen sich hier die Wege. Der geht dann später auf Streife und Uniform. Sein Partner, den kennst du auch, Kevin Pollock ist es. Kevin Pollock war der Mafiosi, der zum Beispiel bei Keine halben Sachen hier den Mafiosi gespielt hat von Bruce Willis. Die mag ich auch total, die beiden Teile.
Total gut gemacht, da erinnert mich immer an Martin Scorsese. Da hat er doch diese komischen Gläser auch so groß, weil er auch so klein ist, egal.
Ja, ja, stimmt, ja. Aber ist mega cool. Ich sehe den auch immer gerne. Und mit dem ist er auf Streife und die gehen über so ein Straßenfest. Und neben diesem Straßenfest findet gerade so ein Austausch zwischen Kriminellen statt, hier in so einem Nebengebäude. Und da fallen Schüsse. Und die checken das und ziehen halt ihre Knarren und fallen halt in das Gebäude rein, um zu gucken, was da los ist. Und der Typ, der gerade irgendwie der gerade die Leute umgenietet hat und der gerade diesen ganzen Austausch von diesen kriminellen Machenschaften da irgendwie ins Leben gerufen hat, der wird gespielt von John Lithgow.
Ach geil, okay.
Mega
Anfang 90er, da hat er doch nur immer den Bösen gespielt oder so.
Der hat oft den Bösen gespielt, ja, mein Freund Kane und so. Für mich war er mega in Dexter. Ich weiß nicht, ob du Dexter geguckt hast.
Habe ich immer noch nicht, Dexter habe ich nicht gesehen.
Okay, der war in zwei Staffeln, war der halt der Antagonist, so war halt so ein Serienkiller und so. Und der hat ihn so gut gespielt, das war richtig gut. Und dann gibt es halt so eine Gegenüberstellung, wo die halt so die Knarren ziehen. Und John Lithgow hält halt die Knarre auf ihn. Und Denzel Washington zieht sich halt aus und zieht halt seine Frau nochmal und sagt so, ja, hier, ich lege meine Knarre hin und so weiter, ich habe nichts mehr an mir, zieht so seine Polizeiuniform aus, steht halt nur noch in Shorts da und zieht dann, wie so ein Revolverheld, aus den Shorts hinten, zieht er eine Knarre und da schießt ihn so hinterm Rücken. Schießt ihn so nieder. Okay. Und der überlebt aber, wird dann eingebuchtet und Denzel Washington ist dann also als Nick Stiles ist halt der neue Held, der dann gefeiert wird von der Community, von der Gemeinschaft. John Lithgow mit seiner Rolle, Earl Talbot Blake heißt er übrigens, der wird dann eingebuchtet, kommt in den Knast. Und da wird zum Beispiel auch gezeigt, dass er im Knast halt immer noch der übelste Badass ist. Also John Lithgow ist halt einer, mit dem lässt sich nicht spaßen. Der ist zwar ein bisschen Trope-mäßig gezeichnet, also er ist halt wirklich ein Arschloch, macht halt jeden an, ist halt super evil, super böse, lacht halt nie. ist halt so ein Typ, so weißt du, der später dann vor der Tür steht von Denzel Washington und dann so bei den Kindern so als Elektriker reinkommt, weißt du, weil dir irgendwas elektrikmäßig repariert werden muss und dann schickt er ihm halt so Bilder von den Kindern und so eine Sachen, so weißt du, er macht halt später richtig krasse Psychospiele, weil es gelingt ihm natürlich dann aus dem Knast rauszukommen. Es dauert zwar 2-3 Jahre, also wir springen dann in die Zukunft und er vertauscht die Krankenakten mit einem anderen, mit dem anderen Häftling. Und dann bricht er so mit zwei anderen Kollegen, bricht er aus diesem Knast. Ich will jetzt nicht erzählen, wie, weil ich will jetzt nicht zu viele Details verraten. Jedenfalls bricht er aus mit denen und bringt die anderen aber um, die Kollegen von ihm. Und stürzt dann, und die sind mit so einem Gefängnistransporter unterwegs. Und mit den Leichen in dem Gefängnistransporter schickt er diesen LKW praktisch die Klippe runter ins Wasser, ins Meer.
Okay.
Und dadurch, dass er die Medizinakten vertauscht haben, sehen die natürlich dieser explodierende LKW, den er vorher angezündet hat und so, finden da Zahnabdrücke. Die Zahnabdrücke sind aber nicht seine, sondern er hat die vertauscht praktisch mit seinem anderen Kollegen und die gehen davon aus, Earl Talbot Blake ist zwar ausgebrochen aus dem Knast, aber der ist tot, der ist gestorben. Aber er ist natürlich nicht gestorben, denn er wird angetrieben von Rache. Und er will sich natürlich rächen an dem Typen, der ihn in den Knast gebracht hat, auf den hat er sich fixiert. Und das ist Nick Stiles. Und Nick Stiles ist nicht mehr Polizist, sondern der ist jetzt aufgestiegen in der Hierarchie. Der ist jetzt District Attorney von LA, also Assistant District Attorney. Hohes Tier, jeder kennt ihn. Der ist jetzt so ein bisschen politisch unterwegs. Ist verheiratet, hat zwei Kinder. Die Frau, mit der er verheiratet ist, war natürlich auch am Anfang am Basketballcourt und hat ihn, da haben sie sich natürlich kennengelernt, da wo der Film eingestiegen ist. Und jetzt macht dieser verrückte Serienkiller, dieser verrückte Kriminelle, macht halt Jagd auf ihn und das ist schon super gemacht, weil der will ihn nicht nur einfach umbringen, sondern er macht da krasse Psychospiele mit ihm, um seinen Ruf zu zerstören und sein Image zu zerstören, weil er ist halt der District Attorney und er sorgt halt dafür, dass die Leute ein anderes Bild von ihm haben, weil er will ihn halt zermürben.
Okay, naja, richtig Spaß dran haben
an der Woche. Und deswegen fangen da so eine Psychotricks an, also die entführen ihn dann und er flößt ihm halt Heroin ein. Und macht ihn halt auf Droge und holt halt so eine Nutte, die halt auf ihn draufsteigt, nackt. Und er macht halt Fotos von der und so.
Mhm, sowas, okay.
Und dann bringen die den halt völlig auf Droge, bringen die den halt irgendwie so zwischen zwei Obdachlose und legen den da irgendwie rein. Und dann sind so Bullen unterwegs und sehen auf einmal, das ist der Assistant District Attorney, der seit ein paar Tagen verschwunden ist. Und der ist hier voll auf Droge mit den Obdachlosen irgendwo in der Gosse gefunden worden. Und er sägt halt krass an seinem Ruf von dem von dem hoch angesehenen Politiker. Also ist schon krass. Dazu muss man sagen, also er haut völlig auf die Kacke, der Film. Das Finale ist völlig überzogen. Also was die hier auffahren, ist hammerhart. Die Musik von Alan Silvestri, das ist der Typ, der diesen Sachen-Score von Forrest Gump und so gemacht hat, wissen wir ja.
Ja, von vielen
Filmen. Genau, von vielen Filmen. Aber hier dreht er halt musikalisch auch komplett auf und haut auf die Kacke. Auch viel zu viel. Es ist voll explizit. Das ist richtig blutig, der Film. Der ist immer noch ab 18 und
ach, deswegen kenne ich den.
Da werden halt wirklich da werden halt Körper durchbohrt und so. Ja, vielleicht kennst du deswegen nicht. Vielleicht das.
Ja, also das war so, ne, das ist ja so ein 90er-Film, war das genau 91?
Ja,
91. Da muss man ja so im Fernsehen, weißt du, so nachts, samstags irgendwie in Deutschland, ne, alles gesehen, Actionfilme. Das ist ja so die Hochzeit der coolen 90er-Actionfilme. So hört es sich auch voll an, so mit dem Bösen, mit der Rache. Also es hört sich richtig geil an. So richtig
aber cool, es gibt ja schon welche, die nicht so viel zeigen, weißt du, von diesen 90er-Füllern. So, das ist ja auch eine Menge, aber hier siehst du halt wirklich, wie einer irgendwie aufgespießt wird und so eine Geschichten, weißt du, oder wie einer irgendwie einen Kopfschuss kriegt und so. Also,
der ist schon explizit. Die Bedrohung ja noch größer, so, ne?
Also für so einen Kopfschuss ist der schon recht brutal. Und Lithgow ist natürlich in seiner Rolle als Antagonist ist er natürlich komplett eindimensional. Also er hat ja gar keine Facetten. Der ist einfach nur, der ist super evil, so weißt du, im Film. Der ist halt
aber auch so
krass
typisch 90er, ne? So, ja. Ende 80er, so 90er, ne? So die Bösewichte, meinst du die? Ich meine, bei Cliffhanger, da war auch nicht anders, ne?
Ja, schon.
Hauptsache hat Geld. Gut, der war so ein bisschen smart, auch irgendwie intelligent, aber.
Ja.
Aber ich finde das geil, wenn das so.
Also mich hat er so ein bisschen erinnert, natürlich an Max Cady hier aus Kap der Angst, den Robert De Niro gespielt hat. Okay. Der ist ja auch ein Arschloch, der ist ja auch böse.
Weil er so ein Psycho ist, meinst du,
kann ne? Ja trotzdem, wenn du ihn nicht kennst und so weiter, ist er trotzdem sehr charmant und kann dich einwickeln und kann dich so ein Gespräch involvieren.
Was du sagst, mit dem Elektriker-Ding, ne? Ich klinge so an, bin so charmant und nett und so, tu so, als wäre ich der und der, ne?
Ja, genau. Und ich bin ja schon Fan von diesen Cop-Thrillern und auch wenn er nicht so gut angesehen ist, also die Punkte sind nicht so geil von denen und viele finden ihn nicht so geil. Ich muss sagen, ich fand den fett.
Cool.
Also mir hat der gut gefallen. Denzel Washington in seiner Prime und John Lithgow als Antagonist. Also ich finde natürlich, in Dexter zeigt er viel mehr Facetten. Da ist er natürlich, da ist er ja, nach vorne rein ist er voll der saubere Mann, weißt du? Während er so seine Kills macht. Das ist natürlich viel interessanter, so von der Charakterzeichnung. Hier ist er natürlich einfach nur ein Antagonist, einfach nur ein Bad Guy, so ein Böser. Aber ist geil. Und was ich voll interessant finde, der Film spielt im Stirb-Langsam-Universum. Im Die Hard-Universum.
Ja. Die
Reporterin aus Stirb-Langsam zum Beispiel ist auch hier die Reporterin, die halt über den Fall berichtet von Denzel Washington und Co. Und John Amos spielt ja bei Stirb-Langsam mit, das ist dieser Schwarze. Ja. Der spielt hier den Vater von Denzel Washington als Fahrer. Ich glaube, bei Stirb-Langsam war er nicht ein Fahrer. Aber die wollten ihn auch erstmal als Fahrer besetzen, haben ihn dann aber irgendwie, haben ihn da mitspielen lassen, aber in einer anderen Rolle, glaube ich, wenn ich das weiß. Aber ursprünglich war das so ein Die Hard-Universum-Ding, so ein Multiverse. Fand ich schon auch gefahren. Lee möchte noch ein paar Worte dazu sagen.
Nee, ich habe so parallel ein bisschen gelauscht.
Hast ein bisschen gelauscht?
Ja, aber es klingt so, als wäre ich mit meinen 8 Punkten gar nicht schlecht.
Ja, würde ich auch sagen. Hört sich schon gut an, ey.
So also, richtig daneben war es nicht, ne?
Vielleicht 7,5, mal gucken.
Ja, schon geil. Ich hatte auf jeden Fall Spaß mit Ricochet und musste ein bisschen gegen die gängigen Punkte schlagen. Deswegen, ich würde jetzt mal zu den Punkten überleiten und dann Schema habe ich hier nicht. Wenn es fein ist, dann bekommst du das auch noch mit. Mhm. IMDb 6,1, hat einen Metascore von 49.
Oh.
Das ist ja das, was ich meine. Ist eher durchschnittlich. Rotten Tomatoes 5,7 von der Kritik und 3,3 vom Publikum von 5. Letterboxd ist auch nur bei einer 3,1.
Weißt du, was da so schlecht gefunden wird?
Wahrscheinlich, weil der so auf die Kacke haut und weil der halt auch nichts... Ich glaube, das ist so ein Film, der bei mir halt so einen gewissen Nerv trifft, aber der andere würde ihn halt wahrscheinlich als gewöhnlich bezeichnen oder so. Aber ich fand schon ein paar Momente, wo ich jetzt nicht spoilere, fand ich schon anders als in anderen Actionfilmen und ich fand schon, der haut gut auf die Kacke.
Mhm. Ja, es ist bestimmt auch, dass viele, die den heute sehen und eben nicht so einen Hang dazu haben wie du, den dann noch schlechter finden, als wenn sie ihn jetzt damals in den 90ern mit 14 gesehen hätten oder zu der Zeit, ne? Ja, ja. Jetzt ist der wahrscheinlich zu platt in Anführungsstrichen und so, ne? Das ist zu wenig, hat man schon zu viel gesehen, ne?
Ich finde auch die Kamera richtig geil hier, was die teilweise machen. Okay. Also wo der auf seinem Drogenfilm ist und dann die Kamera so um ihn rumschwenkt und dann so ein bisschen wild wird oder dann so auch das Finale, was sehr groß aufgezogen ist, was die Kamera damit macht und die Perspektiven, die einfängt, da war auch ein guter am Werk. Wollte ich mal nachgucken, wer das war, habe ich jetzt vergessen. Okay, aber auch der DOP leistet hier richtig gute Arbeit, also ist geil.
Mhm.
102 Minuten.
Auch knackig, ne? 102, ja. Gut.
Okay.
So, schön. Jetzt die große Frage. Alessandro?
Ja, jetzt Punkte? Kann ja Lee selber sagen. Bleibst du bei deinen 8?
Ich finde, das klingt sehr nach 7,5.
7,5? Ich habe auch gedacht, so ein bisschen drunter vielleicht, weil ich bei Guess ist ja immer so eher so, ne, ja, nicht so gute Punkte geben und so. Dann machen wir, 7,5 machen wir.
Macht da beide 7,5. Ja, damit habt ihr euch beide von meiner eigentlichen Punktevergabe entfernt. Ich habe dann nach meiner ersten 8 habe ich nochmal drüber nachgedacht. Das ist eine 8,5, Alter.
Okay, cool. Ich
mochte den echt gerne.
Das ist eine 8,5?
Ja.
Okay, wow.
8,5 von mir. Für Ricochet. Aber gut, ihr habt ja beide dann minus 1 und insofern ändert sich ja dann wahrscheinlich an eurem Ergebnis nichts. Richtig?
Ja.
Ach so,
der Abstand bleibt ja derselbe.
Ja, ist richtig, klar. Ja, aber damit haben wir, glaube ich, ein Unentschieden. Warte mal, also du hast...
ich habe auf jeden Fall verloren.
Nee, du hast 2,5 miese, ich auch. Durch den Tipp jetzt.
Ach so, stimmt, ja. Geht ja noch um uns.
Mhm.
Es geht auch um euch.
Und Alessandro ist mit minus 2 jetzt Sieger der
Runde. Oh, Alessandro hat wieder Punkte erraten.
Wer hat das nicht erwartet? Wer hat das nicht erwartet?
Wie hast du gemacht, diese? Erst warst du unter der Bettdecke und dann bist du auf einmal weg gewesen. Und jetzt bist du wieder in der Punkteratin drin.
Was ist das für ein Akzent, Alter?
Rumänischer natürlich.
Natürlich.
Der Akzent aus dem Gypsy-Film von Marlene Dietrich. Der Beste. Ja, Alessandro, Glückwunsch. Kommst in den Lostopf.
Na schön.
Und Lee und ich machen unentschieden. Es bleibt spannend. Dann steht es immer noch 1:1 zwischen uns hier in den regulären Episoden.
Ja, cool. Na gut, hat gerade erst angefangen, ne? Monat.
Ja. Ja, dann sind wir fertig.
Ja, guck mal, aber das passiert, wenn man mit einem halben Ohr zuhört und dann Punkte vergibt.
Ja, ich habe schon bei der 8, wo du die 8 rausgehauen hast, dachte ich so, okay, dafür, dass er das hier ungesehen macht, ist das schon nah dran. Ist
ja, cool. Die Bausteine, ne, also die Einzelbestandteile klingen halt so, als würde es dir generell gefallen, aber das heißt ja noch lange nichts.
Ja, das stimmt schon, aber das war schon kein generischer, sondern ich habe den echt gerne geguckt. Also, die würde gefallen, Alessandro, du musst dir den mal.
Ja, mach ich auch.
Dir nee, nicht, oder was?
Bis zur nächsten Folge habe ich den gesehen.
Weiß nicht. Vielleicht ist er dir ein bisschen zu Klischee.
Mhm.
Aber ich fand den fett.
Okay.
Es gibt auch so Filme von Denzel Washington, die nicht alle geil finden. Ich mag diesen Dämon. Den fanden auch voll viele scheiße.
Der ist super, Alter.
Wo der so die Körper, wo der Körper wechselt und ja. so. Du hast immer diesen einen Song so. Ich finde den mega.
Der ist mega.
Aber es
auch
gibt andere,
die ist schon geil. Ja.
Ja.
Der funktioniert, weil der eigentlich auf dem Papier funktioniert der nicht, aber der funktioniert.
Voll. Und das ist auch so ein Ding, wenn du dir die Punkte anguckst. Stehe ich, also, voll intelligent. Immer so, ich stehe alleine da so.
Ja, ja, echt? Krass, da muss ich mal gucken. Das ist, den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ne?
Ja, den habe ich auch vor Ewigkeiten gesehen. Den muss ich auch mal wieder auffrischen.
Aber witzig, dass du so viel Dance to Washington. Heute bei Instagram, so einem Filmkanal, den ich folge, da fragen die so, die immer News bringen, wen findet ihr besser, Dance to Washington oder Samuel L. Jackson?
Hä?
Und dann so die ganzen Kommentare drunter, was ist, wieso vergleichen wir die, weil die schwarz sind?
Ja, oder so? Guter Vergleich. Und warum Lawrence Fishburne nicht, sondern Denzel Washington?
Genau, das habe ich heute Morgen mal gucken gesagt. Wieso nicht Lawrence Fishburne und Samuel Jackson dann schon, weil man die immer vertauscht, was ich auch mache, weil mein Gehirn ja kaputt ist, aber das ist echt so, naja, geil.
Das ist so typisch, Fall. Diese ganzen Instagram-Kanäle, auch diese Podcast-Kanäle, wenn die so komische Umfragen machen, so von wegen, ja, was ist für euch der beste Actionfilm oder keine Ahnung, wer ist besser, Kate Winslet,
aber das ist auch
oder?
Wieder schlau, das ist wieder beabsichtigt,
ja,
dass dann so ein bisschen die Rassefrage kommt, dann diskutieren wieder alle und labern da und die haben voll viel Traffic da, ne? Das ist alles so gewollt.
Ich so, ja, jetzt macht ihr wieder so eine komische Umfrage, macht mal lieber einen guten Podcast, ey.
Ja, natürlich ist das scheiße. Ich habe die auch nur abonniert, weil da immer die News sind einfach, dass ich die immer mitkriege und so, ne? Wenn was, ach, ich lese da auch nicht, egal, komm.
War das hier Dings? WQIF?
Schreit er auf.
Was jetzt passiert?
Nein, nichts, ihr hört mich noch, ne?
Ja.
Okay, ich habe nämlich aus Versehen.
Oh Gott.
Ich muss es gleich ausmachen. Läuft jetzt gerade Wolfenstein 3D, das Spiel. Mhm. Habe ich aus Versehen angemacht, der 3D-Shooter.
Okay, auch nicht schlecht.
Also, ich höre das jetzt gleichzeitig mit euch. Aber wir sind ja eher am Ende, ne?
Wir sind am Ende. Die muss los. Insofern.
Ja, ich muss los. Also, wenn ihr noch ein bisschen quatschen wollt, macht das. Aber ich bin jetzt raus.
Nee, wir quatschen nicht mehr. Ich würde sagen, wir sehen uns ja am Mittwoch. Dann nehmen wir eine Supporter-Episode auf.
Yes.
Okay. Und deswegen am kommenden Sonntag kommen die Supporter auch noch in den Genuss von Alessandro. Und wir bedanken uns bei dir und sind an der Stelle raus. Dann können wir hier auch Schluss machen.
Wunderbar.
Danke fürs Hören.
Ich danke euch.
Danke dir.
War schön.
Tschö.
Bye.
Bewegt Bild-Banausen.